Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0, dem Biodiversitätspodcast. Mit mir dabei ist nicht nur Thomas Hörn heute, sondern tatsächlich auch Frau Dr. Franziska Tannenberger. Herzlich willkommen, Franziska. Vielen lieben Dank. Eine ganz große Ehre, dass du dir heute dafür Zeit nimmst.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein und finde es schon erstmal sehr cool, dass es einen Podcast zu Biodiversität gibt.
Das freut uns beide.
Genau, ein Jahr haben wir jetzt schon voll, aber es wirkt noch nicht so viel. Es ist jetzt Folge 27, aber ich bin auch sehr froh, dass das ja Anklang findet, dass wir viele HörerInnen haben und dass das Ganze steigt und dass Biodiversität nicht ganz hinten wegfällt.
Ja, wir starten wie bei allen Gästen so ein bisschen mit einer kurzen Vorstellung zu deiner Person, für alle, die dich vielleicht nicht kennen. Wir sehen uns jetzt heute tatsächlich auch zum ersten Mal und das ist so unsere erste Interaktion. Und ich bin mir sicher, wir haben alle ganz viele Fragen an dich und wir haben vorher auch so ein bisschen in der Zuhörerschaft gesammelt, weil das Thema Moore ist sich tatsächlich auch gewünscht worden. Du bist nämlich Leiterin des Greifswald-Moor-Zentrums. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
Naja, Moore mache ich sogar schon noch länger. Also vorher quasi an der Uni, es hat während des Studiums angefangen, dass ich so, kann man jetzt so ein bisschen plakativ sagen, immer mehr ins Moor reingerutscht bin. Und das Greifswald-Moor-Zentrum selber haben wir 2015 gegründet. Also ja, mittlerweile vor 10 Jahren, um einfach unsere Arbeit hier noch weiter auch voranzubringen, mehr zu strukturieren. Denn letztlich, so wie wir in der Gesellschaft merken, dass man über Moore vielleicht doch gar nicht so viel nachgedacht hat in der Vergangenheit, ist es letztlich auch in den Forschungsstrukturen und in dem, wir sind da jetzt sehr gewachsen, sind an der Universität Greifswald eben ein großer Haufen von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und arbeiten aber eben auch sehr eng mit einer Stiftung und mit einem Verein, um viel von unseren Forschungsergebnissen auch in die Praxis zu bringen oder sie eben auch in der Praxis auszuprobieren und rückzukoppeln, was funktioniert, was nicht. Das sind dann eben auch mehr Möglichkeiten, wenn man ein Stück weit aus der Uni auch rausgeht.
Mhm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist da so ein bisschen, vielleicht reingerutscht, aber hast zumindest, machst das schon länger auch, noch bevor es das Zentrum gab. Du hast nämlich angefangen mit einem Studium in Landschaftsökologie und Naturschutz an den Unis Greifswald, du hast es gerade schon erzählt, und warst aber auch in England zu einem Austausch. Wie lange warst du da?
In England war ich 2 Terms, also die englischen Universitäten haben ja nicht die Semester wie bei uns, sondern eher so Trimester quasi oder Terms. Und also der Grund war ganz schlicht, an der Schule war Russisch meine erste Fremdsprache. Ich komme aus der ehemaligen DDR und habe dann natürlich Englischunterricht auch gehabt, aber es war vielleicht die Kombination aus eher später und unmotivierte Lehrerinnen. Jedenfalls war ich nicht sehr glücklich mit meinem Englisch und habe gedacht, okay, das muss ich jetzt irgendwie mal aufbügeln und habe dann in dem Studium in England auch sehr, sehr viel gelernt, fand das sehr spannend. Unter anderem auch, was die ganzen großen britischen Vogelschutzorganisationen so machen. Die spielen eine Riesenrolle auch in der Gesellschaft mit Millionen Mitgliedern, die sich da eben für Vogelschutz begeistern. Also da habe ich viel mitgenommen aus der Zeit und habe aber dann auch schon gemerkt, so vom Herzen her zieht es mich eher schon in den Osten und bin dann noch in dem Jahr, was ich quasi ausgesetzt habe, noch 3 Monate in Belarus und auch in Estland gewesen. Wiederum 2 sehr spannende Länder, wo sich auch so die Entwicklung im Naturschutz sehr unterscheidet, obwohl man sagen kann, okay, es sind beides ehemalige Teile der Sowjetunion gewesen, aber auch wiederum komplett unterschiedliche Länder. Und ja, das, wie gesagt, dann eher in Richtung Osten hat mich dann sehr fasziniert.
Ja. Du hast danach dann weitergemacht mit einer Doktorarbeit an der Uni Greifswald und zwar hast du promoviert zum Seggenrohrsänger. Das wird jetzt viele ZuhörerInnen glücklich machen, weil wir ja schon oft die Beschwerde bekommen haben, wir machen nicht genug zum Thema Vögel. Da ist dann quasi dann auch so deine Leidenschaft, also Moore, Vögel, entstanden oder wie passt das so zusammen für alle?
Also da muss ich einen Schritt vorher quasi nochmal ansetzen. So, also im Grundstudium, so in den ersten 2 Jahren, habe ich ja einfach alles irgendwie versucht mitzunehmen, hatte aber keine große Spezialisierung und ehrlicherweise auch keine Ahnung von Mooren. Also ich habe mich auch nicht weder dafür interessiert, noch dass ich besondere Berührungspunkte damit gehabt hätte. Und so wie, glaube ich, ganz viele Leute, dass man eigentlich in manchmal in der Moorregion ist das auch gar nicht gecheckt. Also dass diese ganzen Wiesen und zum Teil ja auch Äcker mit den Gräben drin, dass das im Grunde eigentlich eben Moore sind, dass das ein ganz anderes Ökosystem ist, das war mir nicht klar. Und dann hatte ich dieses Auslandsjahr und im Hauptstudium ja spezialisiert man sich ja dann ein bisschen mehr und da war fast mehr der Impuls auch zu sagen, okay, wir haben eine Arbeitsgruppe, wir hatten mehrere Niederländer bei uns an der Uni, die da einfach ja in einer sehr fröhlichen Atmosphäre, aber auch ziemlich straight schon Publikationen, das war damals jetzt noch nicht so verbreitet, dass man gleich so gedacht hat, okay, kann ich da ein Paper draus machen? Das hat mich dann, ja, fand ich einfach von der Haltung, von der Arbeitsweise alles ganz spannend. Dann hatte ich die Möglichkeit, was wiederum auch mit meiner Kenntnis zum Beispiel der russischen Sprache dann auch zusammenhängt, dass ich eine Expeditionsgruppe nach Sibirien begleitet habe. Hab dann eben auch mit gedolmetscht. Wir haben uns dort natürlich Moore angeschaut. Das war dann schon der erste sehr direkte Bezug. Und es ging damals darum, um die Ausweisung von Mooren als Weltnaturerbegebiet in Sibirien. Da gibt es ja sehr große Naturlandschaften, die doch in einem sehr, sehr ja weniger beeinflussten Zustand sind, als zumindest in Mitteleuropa. Und das hat mich wirklich so begeistert, dass ich so dachte, hey, irgendwie jetzt in Sibirien weiter Forschung zu machen, das wäre vielleicht schon sehr schön. Aber ich habe dann letztlich die Kurve auch doch wieder genommen, weil ich so mich auch gefragt habe, wo sehe ich meinen Lebensmittelpunkt vielleicht langfristig? Und ich meine, gerade aktuell würde ich sagen, bin ich jetzt dann doch sehr froh, dass ich den in Europa sehe und habe dann mich schon bewusst dafür entschieden, dass ich eher mir ein Thema in Europa suche, wollte gerne weiter Wissenschaft machen. Hatte auch die Möglichkeit, also sowohl das Auslandsjahr als dann auch die Promotionen sind über Stipendien gefördert gewesen. Und das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, eine Promotion anzufangen. Und das Thema war dann eigentlich wiederum für mich so ein Treffer ins Schwarze. Es ist mir vorgeschlagen worden von einem sehr aktiven Personenkreis und vor allem einer Person, Martin Flade, der das BirdLife International Conservation Team für diesen Seckenrohrsänger, den Aquatic Warbler, organisiert schon seit damals. Und es ging eigentlich darum, besser zu verstehen, warum wird der weniger? Also warum verschwinden diese Vögel eigentlich? Und das ist ja in Deutschland so, aber auch in Polen gingen die Zahlen zurück, in Litauen. Und so konnte ich im Grunde dann die Moore und eine konkrete Forschung und Schutzarbeit zu einer Vogelart verbinden. Und habe auch gemerkt, dass viele der ja Ornithologen, Ornis irgendwie doch, naja, sehr auf den Vogel gucken und nicht auf den Boden darunter und nicht irgendwie auf die Pflanzen, vielleicht noch so ein bisschen, aber dass es eigentlich auch sehr viel bringt, sich dann das gesamte Ökosystem anzugucken, um besser zu verstehen, was eigentlich bei einer Art gerade passiert.
Ja.
Wir haben ja jetzt eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, was eine Art der Woche heute sein könnte und ich glaube, ich würde das an dieser Stelle schon vorziehen. Was hat dich da damals so fasziniert? Was ist der Seggenrohrsänger für ein Vogel? Du hast gerade schon ein paar Länder aufgezählt. Und viel mehr Länder sind es auch gar nicht, in denen er noch vorkommt. Ne? Das heißt, das ist eines der kleinsten Brutgebiete, glaube ich, auch überhaupt bei den Brutvögeln in Mitteleuropa.
So ja. Existieren.
Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, total. Also es ist eine ganz kleine Art, wiegt nur 12 Gramm, also wirklich ein kleiner Minivogel eigentlich. Ich habe hier in meinem Büro so ein Riesenexemplar liegen, den halte ich euch mal in die Kamera. Das sieht eigentlich sehr süß aus. Ist so ein bisschen gestreift halt, fast zebraartig am Kopf, hat eben so Seitenstreifen wie seine Verwandten, die Schilfrohrsänger auch und dann eben so einen weißen oder hellen Scheitelstreifen nochmal. Und das zeichnet ihn dann wirklich aus, daran kann man ihn gut erkennen, er ist so im Gesamteindruck relativ gelblich. Und was wir jetzt hier gerade nicht hören, aber was man dann abends an den Mooren hört, er singt halt total zauberhaft. Also er hat wirklich eine ganz, ganz tolle Stimme und ja, das ist trotzdem jetzt ja noch nicht spektakulär, sage ich mal, ein kleiner Vogel, der gut singen kann. Und dieses kleine Verbreitungsgebiet ist dann nochmal wiederum sehr mit seinem Lebensraum verbunden. Das ist wirklich eine Vogelart, die nur in Niedermooren vorkommt. Und jetzt hat sich in der Geschichte dann im Grunde mit der Trockenlegung der Moore eine Verschiebung des Areals und auch eine Komprimierung des Areals ergeben. Also wir wissen aus historischen Quellen, dass die Art in Belgien, in Frankreich, in den Niederlanden vorkam, in sozusagen Westdeutschland. Und dann ist sie quasi in Deutschland immer stärker nach Osten zurückgedrängt worden oder es gab einfach immer weniger Lebensraum. Buchstäblich die letzten Vögel saßen quasi entlang der Oder, was ja dann bekannterweise der Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland ist. Dort habe ich auch in meiner Doktorarbeit dann sehr viel gearbeitet und mir aber eben auch die Lebensräume weiter östlich in Polen, in der Ukraine, in Belarus angeschaut. Was wiederum dann auch eine Reise in weniger gestörte Moore ist. Denn dort können sie eben noch brüten. Dort sind diese Moore noch mehr intakt. Und das hat mich dann schon fasziniert, diese geringe Größe, Thomas, du hast es gesagt. Es hat auch mal jemand hochgerechnet, die gesamte Biomasse aller jetzt hochgerechnet Seggenrohrsänger, die es weltweit gibt, ist wohl, glaube ich, weniger als ein indischer Elefant. Und das sind schon echt verdammt wenige. Es ist eine Vogelart, die auch international Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt ja eine Konvention für wandernde Tierarten, Convention on Migratory Species, CMS, die ihr Sekretariat in Bonn. Und die machen dann zu einzelnen Arten so spezielle Abkommen sozusagen. Also das nennt man dann ein Memorandum of Understanding. Da verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz. Im besten Falle machen sie das dann auch. Und für den Seggenrohrsänger gibt's das. Das ist wirklich, sonst ist das eben eher die Größenordnung Elefant. Und es gibt's das auch für den Seggenrohrsänger. Und alleine das und dass doch viel für den Schutz passiert ist, ist wiederum Menschen zu verdanken. Und das finde ich was sehr Berührendes. Da ist schon auch eine letztlich Familie von Biologen, von NaturschützerInnen entstanden, die sich mit dieser Art in den Brutgebieten beschäftigen. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, es gibt natürlich auch wichtige Gebiete auf dem Zug. Wie viele Vögel zieht der Seggenrohrsänger in wärmere Gebiete, wenn bei uns Winter ist, und überwintert dann in Ländern wie Senegal, Mauretanien und Mali. Und auch dort gibt es Menschen, die sich für den Schutz einsetzen, mit denen wir da zusammenarbeiten und auch eine ganze Weile immer jedes Jahr Expeditionen gemacht haben, um dann eben zu suchen, wo ist er dann dort genau, wo findet man ihn dort und gibt es da vielleicht auch Gefährdungsursachen, die man reduzieren kann.
Ja, jetzt fällt mir gerade noch ein, Jana. Wir haben vorhin gedacht, dass es der erste Vogel wäre, der
Arterwippe ist, aber
das war natürlich nicht der Fall.
Was hatte die denn schon?
Als ich Mauretanien gehört habe, fiel mir natürlich sofort der Knut ein.
Ah, sehr schön.
Ja, vor drei Folgen oder sowas hatten wir den Knut tatsächlich. Und da hat Mauretanien eine große Rolle gespielt, wie für sehr viele Vögel momentan. Und die klimatische Problematik letztlich auch mit diesen großen Deltas, die ganz wichtige Überwitterungsstätte sind, so gesehen, und auch Futter liefern und sowas, das war auch Thema. Weil da das Spannende war, dass der Knut nicht mehr so gut an die Muscheln drankommt, weil der aufgrund des sinkenden Wasserspiegels im Prinzip die Muscheln weiter im Sediment drin sitzen, die kleinen Luciniden, die er quasi frisst. Und da kam der Knut nicht mehr so gut dran und musste deswegen vor Ort die Nahrung wechseln. Und das war auch sehr interessant, irgendwie das so zu sehen. Deswegen, ja, unser Gedächtnis hat uns getäuscht, Jana. Wir waren nicht aufmerksam. Es gab schon unverhältnismäßig viele Vögel, finde ich mittlerweile.
Das kann nur ein Insektenforscher sagen.
Nein, aber ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und der Seggenrohrsänger, das ist ja irgendwie was, wo schon sich seit vielen, vielen Jahrzehnten eingesetzt wird, auch für diese Vogelart, weil man dem ja quasi so gesehen auch wirklich bei den Verlusten zuschauen kann mit vielen, in vielen Bereichen.
Ja, es ist halt wirklich ein sehr rapider Verlust auch. Also wir versuchen gerade auch mal hochzurechnen, wie viel noch übrig ist sozusagen. Und das ist, ja, wie verlässlich so eine Zahl dann vielleicht ist oder nicht. Ich will jetzt gar nicht über eine einzelne Zahl diskutieren, aber es deutet sich schon an, dass es eher ein Bereich von weniger als 1% einer ursprünglichen Population mal ist. Und das ist dann natürlich wirklich, wirklich massiv, was man an Verlusten hatte. Und jetzt diskutieren wir ja viel über Wiederherstellung von Natur. Wir haben eine UN-Dekade zur Wiederherstellung der Natur im Moment. Wir haben eine Verordnung, also ein Gesetz auf europäischer Ebene, um das ja sehr, sehr gekämpft wurde, auch zur Wiederherstellung der Natur. Und diese Frage, ja, was stellen wir da jetzt eigentlich her? Was haben wir eigentlich verloren? Beschäftigen wir uns vielleicht manchmal weniger damit, aber finde ich schon auch relevant. Und ja, da ist natürlich, spielen auch Moore eine große Rolle. Es gibt ja auch bei den Wiederherstellungsverordnungen Ziele eben auch in Bezug auf Moore. Und ja, auch darüber hoffen wir, dass da mehr an Aktivitäten entstehen. Und ich habe gestern gerade den neuen Film von David Attenborough gesehen, Ocean. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Es ist natürlich so, dass was ich sehr in Erinnerung habe, ist, dass eben diese No-Take-Zones, diese Meeresschutzgebiete, die eingerichtet werden, dann eben auch so einen großen Effekt außerhalb haben können. Und ging ja auch sehr stark darum, also meine Kinder waren auch mit dabei, da denke ich dann auch mal gleich, wie sieht sowas denn jetzt für irgendwie Jugendliche eigentlich aus mit der ganzen Zerstörung, die man da auch sieht. Aber eben auch diese positive Message, Natur hat eine riesige Dynamik, es kann so viel Neues dann wieder entstehen. Und das denke ich schon auch bei wieder vernässten, revitalisierten Mooren. Ob man da in ähnlichen Größenordnung Erfolge erzielen kann, wie vielleicht in diesem hawaiianischen Schutzgebiet, vielleicht nicht. Aber da hoffe ich jetzt trotzdem sehr drauf, dass über diese politischen Rahmensetzungen, die eben jetzt auch stattgefunden haben, einiges Positives sich entwickeln wird. Denn sonst ist das mit dem Seggenrohrsänger schon eine ganz schön trübe Geschichte.
Ja.
Ja, absolut. Und noch ist ja die Hoffnung da, wir haben ja sehr viele renaturierungsfähige Moore. Also es gibt noch sehr viele Flächen, die zwar eine Bewässerung nicht mehr in einen Ursprungszustand zurückführen, aber doch zu einem ganz wichtigen Lebensraum letztlich
genau.
machen können, der auch durchaus mit uns bestehen kann. Und deswegen sehe ich das eigentlich auch mal sehr positiv und hoffe, genau, dass sich da ein bisschen mehr tut. Aber ganz so schlecht sieht es mit der Aufmerksamkeit für die Moore ja eigentlich in den letzten Jahren nicht aus. Ich habe schon das Gefühl, dass auch so ein kleiner Aufwind da ist als Thema, oder? Das ist mit Sicherheit auch euch zu verdanken, der Öffentlichkeitsarbeit, die so ein bisschen stattfindet. Aber täuscht mich mein eigenes persönliches Gefühl oder teilt ihr das in irgendeiner Form, dass schon die Leute auch sensibel werden für Moorbücher, die zum Beispiel auch mal in irgendeiner Form erscheinen? Da würde ich gleich auch gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Wie sieht das bei dir aus als Moorforscherin? Siehst du auch, dass die Leute ein bisschen sensibel werden für Moore?
Ja, das sehe ich. Und ich kann das schon auch ein Stück weit zurückverfolgen. Wir haben 2016 ein Projekt hier angefangen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative Deutscher Moorschutzdialog. Und da haben wir wirklich bundesweit dann angefangen, Leute zusammenzubringen zu dem Thema und viele Veranstaltungen zu machen, viel Wissensaustausch, auch diese Erkenntnis dann, oh, wir haben eigentlich an ganz vielen Stellen ein ähnliches Problem und können viel mehr über so eine Kooperation dann rausholen. Danach hatten wir ein Vorhaben, wo wir in Modellregionen gearbeitet haben, um eben auch Beispiele voranzubringen, wie ein besserer Umgang mit Mooren aussehen kann. Und aktuell arbeiten wir an einem Vorhaben zum Kapazitätsaufbau, weil man ja auch viel mehr Menschen braucht, um Moore wiederzufinden. Es wird gar nicht genug ausgebildet an den Universitäten. Wir haben jetzt gerade ein Moor-SpezialistInnen-Programm hier in MV gestartet, was eben jedes Jahr jetzt Referendare in diesem Bereich ausbilden wird. Also es ist da vieles in Bewegung gekommen, viel ja auch eben mit staatlichen Geldern und Unterstützung, völlig zu Recht, denn das Entwässern der Moore war ja auch eine total staatliche Aktion und keine privaten Aktivitäten in den meisten Fällen. Und trotzdem ist es auch so, ich merke das ja auch an den vielen Anfragen, die wir auch bekommen für jegliche mediale Produkte. Eure Anfrage habe ich sehr gerne angenommen, auch wenn mir Biodiversität so besonders am Herzen liegt. Aber es ist manchmal so, dass wir es kaum bewältigen können. Und ein bisschen frage ich mich dann eben auch, neben der allgemeinen Sensibilisierung für das Thema, die zweifelsohne wichtig ist, ich kriege dann oft auch die Frage, was können wir jetzt eigentlich tun? Und ehrlicherweise muss ich den meisten Leuten sagen, ihr könnt so viel dann doch auch gar nicht tun. Ich sage das aber nicht so. Also ich sage das dann immer ein bisschen anders, weil ich finde, es ist schon total toll, wenn Menschen sich mit so einem Thema beschäftigen und zu sagen, was könnte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich möchte was machen. Und ich bin dann schnell so bei diesem Thema torfreie Gartenerden kaufen. Das kann wirklich jeder machen, der außer man hat einen industriellen Gartenbaubetrieb. Aber ansonsten bitte auf Torf im Gartenbau verzichten. Aber so viel mehr andere Möglichkeiten sind dann eigentlich nicht da, außer vielleicht wirklich, und das kann auch eine wichtige soziale Bedeutung haben, sich mal dafür zu interessieren, wo es überhaupt Moore gibt in der eigenen Umgebung und mal nachzufragen, was ist, vielleicht weiß man das von Ortsbezeichnung, manchmal heißt der Ort ja auch nach Moor, wie steht es eigentlich um die Fläche, wem gehört die eigentlich, was passiert da drauf, sich da einzubringen, ich glaube, das ist schon ein wichtiges Signal. Und man kann natürlich auch Naturschutzverbände unterstützen. Es gibt ja Ortsgruppen vom NABU, vom BUND. Es gibt das Bergwaldprojekt beispielsweise, die sehr, sehr engagiert Moorwiedervernässung machen. Da kann man sich natürlich auch einbringen. Die großen Hebel, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, liegen im Bereich Landwirtschaft und ich denke auch sogar noch sehr konkret im Bereich landwirtschaftliche Förderpolitik und Wirtschaftspolitik letztlich. Was kann auf diesen Flächen in Zukunft passieren? Kann man damit noch weiter Geld verdienen oder nicht, wenn sie vernässt sind? Weil der grundsätzliche Ansatz ist, dass es ein Freiwilligkeitsprinzip gibt. Es wird nur wieder vernässt, wenn alle freiwillig mitmachen, denen die Flächen gehören. Und das machen sie natürlich nur, wenn sie da nicht pleite gehen davon und total miese machen in ihrer Bewirtschaftung der Flächen.
Das spielt ganz gut in eine Hörerfrage, die wir bekommen haben. Und zwar ist gefragt worden, warum denn nicht einfach alle Moore wieder vernässt werden würden. Jetzt hast du da schon ein, zwei Probleme angesprochen. Magst du das? Gibt es da noch mehr, was man irgendwie ansprechen könnte? Warum? Also wo hapert man es eigentlich dran?
Eine Sache, die vielleicht dann man auch nochmal explizit sagen muss, wenn man zum Beispiel einen Wald aufforsten will für Klimaschutz, dann kann ich einfach herausgehen, ich gucke irgendwo ein Stück Land zu kaufen und pflanze da meine Bäume und hege und pflege sie und da entsteht im besten Falle dann ein Wald. Wenn ich ein Moor wieder vernässen will, als einen Beitrag, den man leisten will, ich kann nicht ein Stück Moor alleine vernässen. Ich kann auch nicht ein halbes Moor vernässen, sondern das sind zusammenhängende, hydrologisch zusammenhängende Flächen. Die sind ja durch das Wasser miteinander verbunden. Und es sei denn, ich baue neue Deiche und Spundwände um mein kleines Möhrchen drumherum. Aber das hilft ja auch keinem was. Im schlimmsten Falle wird alles dann dadurch noch trockener. Und deswegen ist so ein wichtiger Prozess dabei, dass man erstmal alle sozusagen Eigentümer identifiziert. Das ist schon immer nicht ganz einfach, von jedem Stück Land rauszufinden, wem gehört das eigentlich, mit denen in Kontakt tritt und dann eben klärt, wären sie vielleicht bereit, dass der Wasserstand angehoben wird, was müssten sie dafür, würden sie es verkaufen oder müssten sie irgendwie kompensiert werden oder was bräuchten sie eigentlich dafür? Also eben auch mal zu fragen, was bräuchtet ihr dafür, dass ihr hier akzeptieren würdet, dass es wieder nass ist? Und diese Arbeit muss irgendjemand machen. Und solche Menschen haben wir gar nicht vor Ort. Da ist niemand irgendwie zuständig dafür. Und das wächst jetzt langsam. Ich hatte gerade die Freude, beim Laufen hier durch Greifswald auf dem Fahrrad die Moormanagerin von Greifswald zu treffen. Das war die erste Moormanagerin Deutschlands insgesamt sogar. Die Stelle gibt es seit 2018. Wir haben gerade wieder gesagt, sie kämpft um Haushaltsmittel. Es ist auch überall nicht einfach, aber sowas entsteht jetzt langsam. Dass Landkreise beispielsweise in sehr moorreichen Regionen oder eben Kommunen dafür überhaupt erstmal Stellen einrichten. Und damit fängt es ja an, denn das Moor wieder vernässt sich eben leider nicht von alleine und es braucht dafür Menschen, die da ein paar Schritte erstmal machen und sich kümmern. Und dann kann durchaus auch eine Bereitschaft entstehen, dass das eben auch mitgemacht wird und gesagt wird, okay, für uns ist hier was drin. Und ich erlebe auch sehr viele LandwirtInnen, die eine echte Bereitschaft haben, sich für Naturschutz und für Klimaschutz einzusetzen und auch sagen, sie wollen hier nicht die Klimaschweine sein, die ganze Zeit 20 oder 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr in die Luft freisetzen. Aber sie haben gerade investiert, sie haben hier gebaut und sie haben einfach Zwänge, warum sie jetzt nicht was ändern können. Und auch mit denen kann man aber natürlich Wege suchen, wie über längere Zeithorizonte hinweg jetzt vielleicht der Wasserstand schon ein bisschen angehoben wird, nicht mehr neu investiert wird in die trockene Nutzung und zu einem späteren Zeitpunkt dann der Wasserstand stärker angehoben wird. Aber auch das, also das ist eine sehr große Aufgabe, die, glaube ich, immer noch unterschätzt wird. Und deswegen verwenden wir ganz gerne auch so diese Analogie des Kohleausstiegs. Also da hat dann doch jeder schnell irgendwie ein großes Thema und viel Geld irgendwie im Kopf. Und das ist total angemessen.
Ja. Wir haben deinen Lebenslauf nicht vergessen. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber
jetzt sagt schon zu viel.
Jetzt kommen auf jeden Fall nochmal zwei Fragen, die sich gleich ergeben haben. Ist denn das überhaupt immer so einfach zu identifizieren, wo beginnt das Moor und wo hört es auf? Wissen wir das über alle Moore, die wir so in Deutschland und Europa haben? Also sind die wirklich so klar aufgenommen worden, dass wir das wissen?
Also wir haben Moorkarten und da wir ja in Deutschland sind, haben wir 16 verschiedene Moorkarten. Und das machen dann die geologischen Landesämter. Das sind im Grunde Bodenkarten, weil das A und O, was das Moor definiert, ist ja die Torfschicht. Entweder da ist eine Torfschicht oder nicht. Und dann ist es halt ein Moor oder nicht. Und dann haben wir ja zum Teil noch so randliche Fälle wie Anmoore zum Beispiel. Die werden dann alle als organische Böden insgesamt zusammengefasst. Die Karte hat man da auch mit. Und daraus ergeben sich die einzelnen Karten. Und wir haben dann selber angefangen, daraus mal eine bundesweite Karte zusammenzubauen. Und jetzt aktuell und auch in Zukunft ist die Aktualisierung dieser Karten macht es das Thünen-Institut in Braunschweig. Und an der Stelle kann ich wirklich ganz rein herzens sagen, wir haben eine hervorragende Einrichtung in Deutschland, die sich um diese Bodenkarten kümmert und damit zusammenhängt eben auch um die Berichterstattung der Treibhausgasflüsse in diesen Böden. Weil das machen wir jedes Jahr für die Klimakonvention, völlig zu Recht. Und da können wir ja dann eben auch ableiten, dass zum Beispiel derzeit die deutschen Moore, die entwässert sind, 7% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland beisteuern. Und das ist leider, wenn wir jetzt schon in die Nachbarländer gucken, nicht mehr so toll. Also wir haben Analysen gemacht, wie gut die EU-Staaten ihre Moorflächen in diesen Treibhausgasinventaren darstellen und dementsprechend ja dann auch die Mengen Treibhausgase, die sie da angeben, richtig sind oder falsch. Den Daten bei uns nachgerechnet haben wir sozusagen massive Unterberichterstattung, also ein Underreporting in der EU. Also wir sind da auf 70 Megatonnen pro Jahr gekommen. Das ist schon eine ganz große Menge. Und in vielen anderen Ländern außerhalb Europas wird das sicherlich auch nicht weniger. Und da fängt ja sozusagen auch der Punkt an. Und deswegen ist dieses Thema und diese Frage, die da gestellt wurde, total wichtig. Weil wenn wir nicht wissen, dass es da überhaupt Moore gibt, wissen wir auch nicht, in welchem Zustand die sind und auch nicht, ob es da einen Handlungsbedarf gibt oder nicht. Und deswegen investieren wir bei uns eben auch viel Kraft und Zeit in die Kartierung von Mooren. Wir haben die sogenannte Global Peatland Database bei uns, die weltweite Moorkarten erstellt. Und Jetzt kann man auch sagen, die Karten der anderen sind alle eben vielleicht noch viel schlechter als unsere. Unsere Karten sind auch nicht perfekt, aber sie sind offenbar so gut, dass das UN-Umweltprogramm sie eben als Grundlage dafür verwendet, eben auch für den ersten weltweiten Moorbericht, der 2022 geschrieben wurde.
Ja. Das führt mich eigentlich fast so ein bisschen zum Anfang zurück, weil ich habe gedacht, als wir angefangen haben mit dem Thema Moore jetzt hier gerade, hoffentlich ist es allen bekannt, aber vielleicht müssen wir auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was sind denn aktuell eigentlich so die Herausforderungen? Warum beschäftigen wir uns eigentlich immer mehr zum Glück ja mit dem Thema Moore? Warum haben wir sie verloren? Warum müssen wir sie überhaupt wieder vernässen? Vielleicht fangen wir da nochmal von vorne an. Und seit wann ist das überhaupt ein Problem?
Viele Fragen auf einmal. Also viele meiner Kollegen hier und Kolleginnen und ich sind auch so gestartet, dass wir uns am Anfang eher sogar mit Biodiversität von Mooren beschäftigt haben. Also ich habe noch in meiner Diplomarbeit eben auch, da konnte ich irgendwie, ich glaube, über 80 Moosarten, Braunmoosarten voneinander unterscheiden und habe da Vegetationsaufnahmen noch in Löcher gemacht und habe mich eben mit der Vegetation und wie sich die in so einem Moor dann unterscheidet und die ganze Mikrotopographie und so weiter beschäftigt. Wir haben eben geguckt, wie entwickeln sich Moore. Also man kann eben über die Analysen der Torfe, da findet man quasi Makroreste oder Makrofossilien. Und dann kann man eben bestimmen, das sind dann Samenkörner von bestimmten Seggenarten, also diesen Sauergräsern, oder es sind Gewebeteile. Dann kann man eben bestimmen, wie hat sich das Moor entwickelt, kann das datieren, und alles spannende Fragen. Irgendwie ist das Klima dann so von der Seite schrittweise dazugekommen. Und das ist jetzt vielleicht so seit 15, 20 Jahren, dass man sich eben anfängt, mehr mit dem Thema Klima zu beschäftigen. Und hat dann eben jetzt so eine große Bedeutung natürlich auch bekommen. Und die großen, wenn man das eben jetzt nochmal so ein bisschen plakativ darstellen, wie wir haben einfach in Deutschland wirklich die Situation, dass wir so ein Entwässerungsweltmeister eben auch sind. Also wir gehen davon aus, dass 98% der Moorfläche in Deutschland entwässert wurde. Das ist saubere Arbeit sozusagen. Also da ist eben fast nichts nass geblieben. Und ich meine auch an der Stelle nochmal ganz, ganz eindeutig, das ist von diesen Menschen damals in guten Absichten gemacht worden. Also im besten Falle, oder sie waren gezwungen dazu. Es sind auch Gefängnisse, Konzentrationslager, Jugendbrigadeeinsätze, was auch immer oft gewesen, die dann eben letztlich dazu geführt haben, dass Menschen mit dem Spaten irgendwo dann das Moor entwässert haben. Es ging aber auch darum, um sozusagen neue Wohnorte zu schaffen. Das ist vielleicht so, was Friedrich der Große, so dieses Gewinnen von Kolonien im Inneren, also dass dann in Brandenburg auch die Trockenlegung des Oderbruchs beispielsweise oder im Havelländischen Luch. Das sind riesengroße Flächen. Vom Havelländischen Luch aus wurde ganz Berlin über Jahrzehnte mit Brenntorf versorgt. Und es hat für die damalige Wirtschaft, für die Menschen damals eben wirklich viele positive Aspekte auch gehabt, dass man diesen trockeneren Flächen wirtschaften konnte. Und ja, dann haben eben vielleicht später Moorforscher sich noch so damit beschäftigt, was ist da jetzt vielleicht an Arten noch, an diesen besonderen Dingen dieses Ökosystems noch da. Und dann plötzlich wurde eben immer klarer, dass da ja, also echt eine große Relevanz in Bezug auf Klimaschutz besteht. Und man hat eben angefangen, Messungen zu machen. Da sind Methoden dann ja auch erstmal entwickelt worden. Und das finde ich eben auch was Wichtiges, das mal zu erzählen. Wie kommt sowas? Das haben wir in dem Buch dann auch ein bisschen versucht. Eben diese Messmethoden, das sind so wie so Kästen, die man auf die Moore dann quasi raufsetzt. Und dann kann man eben in definierten Zeitabschnitten die Gasflüsse messen. Und das hat man natürlich dann eine Punktmessung. Dann kann man das gucken, auf Flächen hochzurechnen. Mittlerweile gibt es eben auch Messtürme, die das über größere Flächen integrieren können. Und dann entwickelt sich halt immer weiter so ein Bild, dass man sieht, okay, also hier habe ich die Messpunkte da und da und da und jetzt mache ich mal eine Meta-Analyse, ich tue die mal alle zusammen und guck mal, welche Umweltfaktoren beeinflussen denn diese Größe, diese Treibhausgasemissionen. Und dann hat sich gezeigt, dass es da fast einen linearen Zusammenhang gibt, und das ist in der Natur ja jetzt doch gar nicht so häufig, zwischen der Entwässerungstiefe und der Menge an Treibhausgasen, die freigesetzt werden. Und es wird einfach immer mehr, je tiefer ein Moor entwässert ist. Irgendwann mag die Kurve sich dann wieder ein bisschen ändern, aber über viele Bereiche des Bodenhorizontes stimmt das. Und dann hat man eben angefangen, das hochzurechnen und ist mittlerweile eben bei dieser doch staatlichen Menge von 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, also verrechnet von CO2 und Methan, was die Moore in Deutschland aufgrund der Entwässerung jedes Jahr freisetzen. Das ist in etwa das, was ein Staat wie Norwegen insgesamt an Emissionen hat. Oder Dänemark liegt bei 40 Megatonnen zum Beispiel, ist deutlich mehr. Und dann haben einzelne Bundesländer eben daran auch einen großen Anteil. Also die Menge aus Niedersachsen liegt bei 18 Megatonnen. das ist so viel wie ganz Panama pro Jahr emittiert. Also das ist nicht nichts, was da rauskommt. Aber es ist eben nicht irgendwie der fette Schornstein, den man irgendwo sieht und wo dann eben so der Fokus drauf ist, hier diese großen Industrieanlagen, sondern es sind diese ganzen grünen Wiesen, die ja erstmal gar nicht so schlimm aussehen und wo eben über die Fläche hinweg die ganze Zeit an der Oberfläche letztlich eine Oxidation stattfindet und Kohlenstoff am Luftsauerstoff eben verbrannt wird.
Und das würde quasi unterbunden werden, wenn sie vernässt wären.
Genau, genau. Genau, wobei, weil wir hier auch ein bisschen mehr Zeit haben, ich finde es immer ganz wichtig und nehme mir jetzt mal die Zeit, da auch nochmal zu sagen, diese Vorstellung, man muss ein Moor dann wieder vernässen im Sinne einer Aktivität, eines aktiven Wasserhinbringens, das stimmt nicht. Und ich frage mich manchmal, ob wir anders über diese Themen reden müssten, damit das klarer ist. Also gerne, bin gerne offen für Hinweise, wie wir das besser machen können. Denn am Ende ist es so, die Entwässerung des Moores ist eine energieaufwendige Aktivität. Es wird die ganze Zeit Energie aufgewendet, um das Wasser daraus zu pumpen, abzuleiten. Und das wird sogar immer mehr eigentlich, weil wir ja einen Höhenverlust haben. Also durch dieses Emittieren des CO2 verlieren wir ja Höhe, wir verlieren einen Teil der Torfschicht. Das heißt, die Flächen liegen immer tiefer und liegen dann irgendwann unter dem mittleren Wasserspiegel oder unter dem Meeresspiegel und müssen dann eben aktiv trocken gepumpt werden. Und in dem Moment, wo wir das Moor wieder vernässen, also ich will es nicht zu vereinfachen, aber in sehr vielen Flächen ist es so, dass es dann sozusagen die aufwendige Aktivität aufhört und dann erstmal das Wasser quasi wieder vollläuft, das Moor wieder wassergesättigt ist und dann kann man natürlich viel mehr Aktivitäten noch machen, um es auch wirklich zu restaurieren. Also man kann bestimmte Arten unterstützen, dass sie sich wieder ansiedeln, den ganzen Bereich Biodiversität dann zu befördern. Da kann man dann viel an Maßnahmen auch noch machen. Aber die eigentliche klimarelevante Maßnahme, nämlich das Unterbinden der CO2-Emissionen, ist dann eigentlich eine einmalige Sache. Dann ist es gestoppt, dann ist das Wasser wieder da. Und das Wasser liegt dann wie so eine Schutzglocke auf dem Korb.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal gut, das jetzt auch nochmal so erklärt zu bekommen. Ja.
Genau, du hattest jetzt gerade das Buch nochmal kurz erwähnt, da würde ich gerne mal ganz kurz drauf eingehen. Was ist das für ein Buch? Es hieß Das Moor, 2013 im DTV-Verlag erschienen.
Und nee, 23.
23.
So alt ist es noch nicht.
Das war auch nur ein Versprecher. genau, und du hast dich da mit Journalistin Vera Schröder zusammengetan und ihr habt quasi versucht, einen Zugang zum Moor zu schaffen und diese ganzen Themen zu behandeln. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Wie ist es dazu gekommen zu dem Buchprojekt? Und seid ihr zufrieden, wenn ihr jetzt schon 2 Jahre habt, wo ihr drauf zurückschauen könnt, wie das so gelaufen ist mit dem Buch?
Ja, sehr gerne. Also ich hatte mal ein Interview in der Süddeutschen Zeitung. Das war ein relativ umfangreiches Interview. Das hat sie mit mir geführt. Und ich lasse mir eigentlich so oft wie möglich die Sache nochmal schicken und gucke mir das an. Also bei autorisierten Zitaten oder sowas ist das ja sowieso der Fall. Und als ich das von ihr dann geschickt bekommen habe, ich habe irgendwie fast nichts gefunden. Ich fand es einfach total toll geschrieben. Also ich fand so schöne sprachliche Bilder und es war wirklich sauber alles mit den Zahlen. Und dann dachte ich irgendwie toll. Also es ist schon schön, mit Profis zusammenzuarbeiten. Und danach hat sie noch zu mir gesagt, wir haben uns damals noch gesiezt, ja, wenn sie mal irgendjemand fragen sollte, ein Buch zu machen, denken Sie doch bitte an mich. Und ich dachte so, Buch machen, na, hallo, wer sollte mich denn da fragen? Und dann hatte ich wirklich 2 Anfragen kurz nacheinander und bin rückblickend sehr froh. Ich habe mich dann für DTV in München entschieden und dann auch ganz schnell, und das war die Entscheidung, habe ich vorher getroffen, dass ich das mit ihr zusammen machen möchte, weil ich, das kann man ja als Wissenschaftler eigentlich gar nicht. Also ich habe nicht gelernt, wie ich so schön flüssig lesbar schreibe für ein breites, nicht fachliches Publikum. Und wir haben das dann auch im Schreibprozess gemerkt. Also wir haben sehr, sehr viele zwischen München und Mecklenburg-Vorpommern sehr viele Zoom- und Teams-Gespräche gehabt und dann hat sie erstmal so grobe Texte daraus gemacht und dann immer wieder, dann stand an ganz vielen Stellen, hier muss das und das jetzt ergänzt werden und hier fehlen noch Informationen oder ein konkretes Beispiel und dann habe ich an den Texten gearbeitet, dann hat sie wieder dran gearbeitet und so haben wir in so einem Ping-Pong-Prozess die Kapitel dann entwickelt und ich habe gerade den Faden verloren.
Ja, also wir waren beim Entstehungsprozess.
Genau, jetzt die Sprache wollte ich sagen, genau. Und dann haben wir natürlich wirklich auch gemerkt, dann bin ich wieder rangegangen, es musste jetzt fachlich irgendwie komplett richtig sein. Und dann guckt sie drauf und sagt, aber ich habe doch die ganzen Passivkonstruktionen gerade rausgeholt, damit es besser lesbar ist. Und jetzt, da achte ich natürlich überhaupt nicht drauf. Und das fand ich in dem Prozess sehr spannend. Aber was, glaube ich, noch fürs Buch und auch für mich noch wertvoller war, dass einfach ein Mensch wie sie sich ein Jahr Zeit genommen hat oder ein bisschen mehr, so ein Thema sich zu erschließen. Was hat es damit auf sich? Und ich nochmal das Thema Moore durch ihre Augen neu gesehen habe. Und wir sind dann auch einmal hier in der Region rumgefahren, haben verschiedene Leute getroffen. Wir haben Interviews eingebaut, was mir sehr, sehr wichtig war, weil ich schon eine gewisse Scheu auch vorher hatte. Man steht ja schon so ein bisschen im Mittelpunkt mit so einem Buch. Und da sollen natürlich auch so ein bisschen persönliche Sachen über einen drinstehen. Und das war jetzt nicht so mein, also ich suche das nicht unbedingt. Also ich fand das irgendwie, für mich war es eine echte Hilfe und eine Brücke, dann zu denken, okay, da sind 5 andere Menschen noch drin, die mit einem Interview auch dargestellt werden. Und daran haben wir gearbeitet, darin habe ich auch nochmal viel gelernt. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind viele sehr positiv. Viele sagen, es liest sich einfach sehr gut. Und was mich einfach besonders freut, wenn ich dann von Leuten in der Praxis vor Ort in moorreichen Regionen höre, du, ich habe ein paar Exemplare einfach bestellt, ich schenke die hier unserem Gemeinderatsvorsitzenden, ich schenke die dem Vorsitzenden vom Bauernverband und drück's jemand in die Hand mit der Idee, lies das doch mal, es ist nicht schlimm zu lesen, kann man ganz gut lesen und dann weißt du ein bisschen was über dieses Thema Moore und das ist für mich ja einfach auch eine sehr, sehr große Freude, dass das geklappt hat und immer noch auch viel Interesse an dem Buch besteht.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Eure Intention war im Prinzip, so einen Rundumblick zu geben, eigentlich über die Aufklärung erstmal, was das Moor eigentlich ist und was wir eigentlich so davon haben, dass wir diesen Schatz so gesehen noch in unserer Landschaft haben und was die Herausforderungen sind, wie wir das Ganze hinbekommen. Du bist auch sehr konkret geworden, was eigentlich so die notwendigen Maßnahmen angeht. Also das heißt, da ist das Ganze insgesamt auch sehr konkret geworden und deswegen empfehle ich es eigentlich jetzt grundsätzlich, wenn sich Menschen da ein bisschen drüber schlau machen möchten oder wie du sagst, es vielleicht irgendjemandem als Lektüre mitgeben möchte, der sich vielleicht zum Geburtstag, zu Weihnachten oder sonst wie freut, weil man irgendwie damit zu tun hat, dann empfehlen wir auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich das Buch. Ich glaube, so viel Einblick können wir jetzt in dem Podcast nicht geben, wie das Buch quasi geben kann und vor allem mit dem roten Faden, den wir mit unserem Gespräch wahrscheinlich nicht so schön hinbekommen wie in dem Buch. Genau, und wie sieht das mit deiner Co-Autorin aus? Ist die auch zufrieden mit dem Projekt? Das ist
ja, ich habe sie gerade letzte Woche in München getroffen und es ist natürlich so, man zieht ja dann auch wieder weiter und hat wieder andere Sachen, an denen man arbeitet und ja, also ich glaube, da auch für Sie sprechen zu können, dass wir mit dem Buch immer noch sehr zufrieden sind, mit der Resonanz, dass es eben auch bekommen hat, sowohl quasi im Großen, also es gab in der Vogue eine kleine Empfehlung, wo ich dann dachte, hey, da dachte ich auch nicht, dass ich mal mit einem Moorbuch reinkomme und solche Sachen oder in der Super Illu, die haben neulich auch einen großen Moorbeitrag gemacht und das finde ich schon einfach total toll, wenn man darüber eben auch Leute eben erreicht, die sich ja auch für sowas interessieren. Aber es muss irgendwo eine Brücke da sein, es muss irgendwo was auch ankommen. Und da kommt eben das wissenschaftliche Paper, was ich hier schreibe, ganz sicher nicht an, sondern da muss irgendwie was anderes abgesendet werden. Und insofern freue ich mich wirklich sehr darüber. Und es war für mich in dem Sinne auch einfach eine wunderbare Erfahrung, weil wir immer noch sehr gut befreundet oder immer mehr befreundet wurden über das Buch. Und und kann ich generell als Modell, dass sich quasi jemand aus der Wissenschaft und aus dem Journalismus zusammentut, eben auch sehr empfehlen.
Ja.
Ja.
Gehen wir im Lebenslauf noch mal ein bisschen weiter, bevor ich auch an zu vielen Stellen unterbrochen
werde. Wir haben es bis nach die Promotion geschafft und du hast danach dann nämlich freiberuflich für einige Jahre gearbeitet in verschiedenen Projekten, bevor du dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ, in der Arbeitsgruppe Ökosystemdienstleistungen von Mooren angefangen hast. Wie waren die Zeiten als Freiberuflerin? Waren die prägend für dich, für die Arbeit danach auch? Oder wie ordnest du das so rückblickend ein?
Es war für mich sehr, sehr praktisch. Das ist die Zeit, in der ich auch meine Kinder gekriegt habe und einfach dadurch sehr, sehr flexibel war. Und ich habe damals eben auch schon sehr viel, was ja jetzt nach der Pandemie irgendwie ganz üblich geworden ist, dass man eben Homeoffice macht und irgendwie remote arbeitet oder von unterwegs. Also das war für mich irgendwie mit meinem Lebensrhythmus damals schon sehr praktisch und das konnte ich eben mit so einer freiberuflichen Tätigkeit gut verbinden. Und bin aber auch froh, letztlich dann doch wieder an der Universität auch andocken zu können, weil dieses Zusammenspiel auch von Ausbildung, also ich mache auch ein Seminar an der Universität sozusagen jedes Jahr immer wieder, neue junge Menschen kennenzulernen, die hier zum Studium herkommen und ja ganz viel auch mitbringen und hier nicht nur irgendwie Wissen abholen, sondern eben auch ganz viel mitbringen. Das ist schon was sehr Bereicherndes und also ein paar Jahre freiberuflich arbeiten fand ich, wie gesagt, super, aber es dann immer nur noch so zu tun, ich glaube gerade eben dieses immer wieder erneuernde, erfrischende, was eine Universität mit sich bringt, mit diesem Turnover von Menschen, das schätze ich dann schon auch sehr.
Mhm. Du hast es jetzt schon erwähnt, du bist dann zurück irgendwie auch an die Uni gekommen und im Endeffekt dann jetzt auch als Leiterin des Greifswald-Mordzentrums auch mit der Uni in Greifswald ja involviert und du hast auch habilitiert. Das ist etwas, du bist die erste habilitierte Gästin, die wir haben. Das müssen wir vielleicht einfach einmal erklären. Was ist eine Habilitation und warum brauchst du sie beziehungsweise warum hast du es gemacht?
Also eine Habilitation ist im Grunde eine wissenschaftliche Stufe, ein Befähigungsnachweis sozusagen, den man nach einer Dissertation machen kann. Und der hat dann eben auch verschiedene Ebenen. Es geht darum, eine Habilitationsschrift zu erstellen. In dem Fall habe ich das genauso wie bei meiner Promotionsschrift gemacht, dass ich da quasi englischsprachige Paper zusammengebaut habe und da nicht jetzt ein dickes Buch geschrieben habe. Und das andere ist, dass man eben auch eine Lehrprobe geben muss. Also man muss auch nachweisen, dass man eben eine Vorlesung halten kann. Und früher waren die Habilitationen mal Grundvoraussetzung dafür, dass man eine Professur erhalten konnte. Dieses System hat sich verändert, also ist es nicht mehr Voraussetzung dafür und viele habilitieren heute auch gar nicht mehr unbedingt. Und bei mir war es jetzt fast eher umgekehrt. Also es ist letztlich so, ich habe mich für diesen Standort Greifswald schon vor längerer Zeit entschieden. Wir haben jetzt hier sehr viel aufgebaut und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, dass wir mit dem Mordthema jetzt irgendwo woanders hin umziehen. Also es ist einfach, wir haben langfristige Datenbanken, wir haben diese große Kartendatenbank, aber auch was ganz Praktisches, wir haben zum Beispiel die größte Sammlung von Genotypen von Schilf. Also Schilf ist ja eine typische Moorart, die wir auch in Paludikultur, in Landwirtschaft auf nassen Mooren brauchen können. Und wir hatten das Glück, von einer anderen Universität 215 Klone von Schilf übernehmen zu können. Das ist eine globale Sammlung, da ist total viel tropisches und boreales Schilf dabei. Den haben wir jetzt hier so einen sicheren Hafen geboten. Das sind alles so Sachen, die wir hier langfristig aufbauen. Ganz zu schweigen von der größten Moorbibliothek, die es gibt, die hier auch gerade entsteht. Und dann kegelt man sich aber auch so ein bisschen ins wissenschaftliche Abseits, muss ich einfach auch so sagen, weil der typische Weg natürlich ist, dass man sehr viele Stationen weitermacht und sich dann irgendwo qualifiziert und auf eine Professur dann bewirbt und im besten Falle dann einen Lehrstuhl irgendwann übernehmen kann. Und wir haben eine Moorkundeprofessur hier an der Universität Greifswald, für die habe ich mich damals auch sehr, sehr eingesetzt, dass die kofinanziert wird. Das ist aber immer ganz klar auch vor dem Hintergrund gewesen, dass das nicht meine ist und dass wir jemand Externes hier mit herziehen. Und das ist jetzt eine Situation, diese Moorkundeprofessur hat exakt noch eine 50% Mitarbeiterstelle, also nicht mal eine ganze Mitarbeiterstelle. Und ansonsten ist hier jetzt nicht so viel an Potenzialen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was wir hier machen. Und die Habilitation gibt mir jetzt die Möglichkeit, dass ich Doktoranden betreuen kann. Und das mache ich jetzt sehr gerne und in größerem Umfang mittlerweile auch und lerne darüber natürlich auch viel und kann eben auch selber an Forschungsprojekten weiter beteiligt sein, weil letztlich ist es so mit der ja ein Stück weit auch Rolle, die ich jetzt habe, bin ich natürlich manchmal auch so die Moorerklärerin und die Moorbotschafterin dann in politischen Gremien etc. und komme selber nur noch relativ wenig zu eigener Feldarbeit, zu eigener Forschung und über die Beteiligung an Promotionsvorhaben ist das wiederum für mich eine sehr schöne Möglichkeit, dann auch an der sozusagen Hands-on-Forschung weiter dabei zu sein.
Ja.
Gab es da bei den Promotionen so in der letzten Zeit irgendwelche Projekte, die du auch besonders schön oder spannend fandest, von denen du vielleicht ganz kurz ein oder zwei Einblicke hast irgendwie, was Fragestellungen angeht, Erkenntnisse oder irgendwas anderes, weil ich stelle mir das vor, es ist ja auch ein eigentlich unendliches Feld irgendwie, wenn man so die Interaktion betrachtet, irgendwie, egal ob es Biodiversität ist, Klima, du hast vorhin schon die Geologie genannt. Gibt es da irgendwas Spannendes aus der letzten Zeit?
Also du hast es wahrscheinlich schon geahnt, dass die erste Promotion, die ich überhaupt betreue, eine über Insekten ist.
Sehr gut.
Und zwar über Moormücken. Das ist eine gemeinsame Arbeit mit dem Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems hier. Das ist eine Bundesforschungsanstalt. Da gibt es ein Stechmückenlabor und wir arbeiten natürlich über Moormücken. Und das wird gefördert von der Deutschen Zoonose-Plattform. Und es geht letztlich darum, besser zu verstehen, wie verändern sich Mückenpopulationen in wieder vernässten Mooren. Wir machen das eher in Nordostdeutschland in der Nähe von Anklam. Das ist eine Stadt, die ist umgeben von Mooren. Da gibt es sehr viele nasse Moore schon. Es gibt auch viele Dörfer, die da relativ nah dran sind. Und der Doktorand Patrick Gutjahr fängt eben mit speziellen Fallen in diesen naturnahen und wiedervernässten Mooren, aber auch in den Dörfern zum Beispiel, bei den Leuten auf den Grundstücken, was ich sehr spannend finde, weil die eine oder andere Regentonne eben auch ein sehr, sehr gutes Bruthabitat für Mücken sein kann. Das muss nicht immer das Moor sein. Und die Arbeit ist noch mittendrin, aber es sind eben sehr, sehr viele Arten, die er da wirklich auch nachweisen konnte, sehr viele Individuen, die er gefangen hat. Und was dann auch ein wichtiger Schritt ist, es wird eben auch geguckt im Labor, ob diese Mücken Krankheiten übertragen und auch was ihr Potenzial ist, um Krankheiten zu übertragen. Und das ist ein Stück weit auch ein Versuch, Antworten zu einer Frage zu finden, die ganz viele Anwohner von Moorgebieten stellen und die ja auch eine legitime Frage ist. Kommt jetzt die Malaria zurück, mal ganz plakativ gesagt. Und insofern finde ich das eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und vielleicht eine andere, die ich auch nennen will, das ist gemeinsam mit dem Thünen-Institut in Braunschweig. Da gucken wir an Photovoltaikanlagen, wie die sich auf Biodiversität auswirken. Denn neben der Landwirtschaft kann in den stark degradierten, also wirklich total kaputten Mooren, wo ein Maisacker vorher war oder sowas, kann wiedervernässen plus der Bau einer Photovoltaikanlage auch eine Möglichkeit sein, das Moor wieder nass zu kriegen. Und da wird sich jetzt dann vielleicht auf diesem konkreten Moorbereich nicht eine mega Biodiversität entwickeln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das besser sein wird als vorher im Maisacker. Und es ist natürlich die Möglichkeit, einen Hebel zu haben dafür, dass ein größeres Moorgebiet wieder vernässt wird, dass Landwirte also wirklich einen Anreiz haben oder was für sie Greifbares haben, wie dann ein wirtschaftliches Modell entstehen kann. Und letztlich eben auch zum Beispiel so ein Randbereich von dem Moor dann wieder nass ist und ein anderer Bereich ist dann eben ungenutzt und auch wieder nass. Also natürlich sollte man dann auch nach solchen Mehrwerten, solchen Synergien suchen. Und ganz konkret eben auch jetzt mal gucken, wie sich der Bau von Photovoltaikanlagen und der Betrieb von ihnen in einem wiedervernässten Moor auswirkt. Und in der Arbeit gucken wir jetzt sozusagen das bestehende Wissen wirklich zusammenzustellen und aber auch gezielt in den ersten Anlagen, die es gibt, eben danach, wie sich das auswirkt.
Wie hängt das zusammen? Was ist da, warum sind Photovoltaikanlagen vorteilhaft für die Moore oder können sie das sein?
Also mit Photovoltaikanlagen kann man richtig gut Geld verdienen im Moment. Also deutlich mehr als mit Landwirtschaft. Und letztlich suchen wir nach Möglichkeiten, dass es eine Bereitschaft entsteht seitens der Flächeneigentümer und Bewirtschaftenden, muss man ehrlich sagen, einer Moorwiedervernässung zuzustimmen und das dann im Grunde eben auch mitzutragen. Und da ist Photovoltaik wahrscheinlich das vielversprechendste, weil das zum einen gut erprobt ist. Also viele Landwirte haben eh PV auf ihren Stellen oder sowas. Das ist gar nichts Neues für sie. Neu ist dann schon, wie so eine Anlage im Moor steht. Deswegen arbeiten wir auch mit dem Fraunhofer ISE zusammen und anderen Partnern, um eben wirklich so Materialtests zu machen und genau zu gucken, wie wirkt sich das jetzt aus? Wie kann so eine Anlage dann betrieben werden? Und die andere Frage ist, die jetzt auch wissenschaftlich wirklich spannend ist, wie wirkt sich das dann auf das Moor selber aus? Also das ganze Verdunstungsverhalten zum Beispiel, also mit diesen großen Paneelen, da ändert sich ja schon einiges. Und wie wirkt sich das dann eben auf die Treibhausgasflüsse aus? Genauso auf die Biodiversität, aufs Mikrobiom. Und die Fragen können wir noch gar nicht beantworten, da werden jetzt wirklich ganz frisch Daten erhoben. Also wir bauen gerade in einem Projekt eine erste Experimentalanlage oder werden demnächst anfangen, diese zu bauen. Und dann kann man aber dazu mehr Aussagen machen. Und im Moment würden wir eben sagen, es ist wahrscheinlich auf jeden Fall nicht schlechter als der Maisacker. Und aber jetzt nicht die ganze Landschaft mit PV zu pflastern. Also natürlich gilt an der Stelle auch, besser erstmal auf versiegelten Flächen. Und wir haben auch vorgeschlagen, dass man da eher so eine Art Flächendeckel macht. Also erstmal sagt, in jedem Bundesland maximal so viel Hektar, da kann man sich das mal angucken, dass man jetzt nicht so einen Run irgendwie hat. Schwer ist aber natürlich immer die Steuerung. Also was wir schon sehen, ist, dass es im Moment eine stark wachsende Zahl von Photovoltaikanlagen in entwässerten Mooren gibt. Da werden sie nämlich auch einfach hingebaut und dann kann man das Moor noch schlechter wieder vernässen.
Mhm. Ja, das ist interessant, dieses Potenzial. Das ist kleinräumig an einigen Punkten irgendwie interessant mit den PV-Anlagen. Mich wundert auch, dass in den letzten Jahren leider schon so viel Brachland oder eigentlich nachhaltiges, nutzbares Grünland irgendwie draufgegangen ist, teilweise für PV-Anlagen. Wir schauen uns nämlich gerade auch an, wie das zum Beispiel unmittelbar an sensiblen Gebieten aussieht, also zum Beispiel Schutzgebiete. Und wir die landwirtschaftlichen Flächen dann im Prinzip zu einem Großteil mit PV-Anlagen bestellen, weil diese PV-Anlagen dann zumindest auch den Vorteil haben, dass diese Flächen eigentlich nicht emittieren. Also egal, was man sich jetzt dann so gesehen anguckt. Also das heißt, es findet jetzt mit dem Grasland noch nicht so schnell dann irgendwann halt eher wieder eine Bindung von Kohlenstoff, von CO2 statt. Und gleichzeitig haben wir aber auch den Vorteil, es gibt keine Düngung und es gibt keine Pflanzenbehandlungsmittel oder sowas, die so eine PV-Anlage dann im Prinzip abgibt in so ein sensibles Gebiet. Und das klingt jetzt hier eigentlich auch recht spannend, dass das so eine Win-Win-Situation werden könnte, wenn man versucht, eigentlich dann auch mehrere Sachen ja unter einen Hut wirklich zu bekommen, weil das ja sowohl energetische Ziele sind, Ziele in der Landwirtschaft, die man teilweise auch irgendwie gewinnbringend voranbringen kann. Und dann eben gleichzeitig was fürs Klima noch hätte. Das ist natürlich irgendwie insgesamt sehr schön. Ja, das klingt sehr spannend, die Projekte. Also vielen Dank für die Einblicke.
Da habe ich noch mal eine Rückfrage. Du hast gerade gesagt, ihr baut quasi eine Anlage, wo ihr dann eben auch experimentell das Ganze euch anschauen könnt.
Genau.
Für Forschungszwecke. Könnt ihr dann aktiv da auch manipulieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir wollen unterschiedliche Wasserstände sozusagen damit abdecken. Also es wird gleichzeitig quasi das Moor oder ein bisschen vorher wieder vernässt und dann so ein Moor hat ja dann trotzdem nicht so den ganz gleichen Wasserstand überall. Das heißt, wir wollen einen Bereich, der ein bisschen trockener bleibt, einen mit so einem mittleren Wasserstand und einen nasseren. Und in jedem wird dann sozusagen so ein Set aufgebaut mit unterschiedlichen Paneelen. Man kann die ja nachführen, also dann ändern die sozusagen im Tagesverlauf ihre Ausrichtung oder sie sind eben immer statisch. Die sozusagen Durchlässigkeit kann unterschiedlich sein, also wie viel Licht dann eben noch unten durchkommt oder nicht. Und da haben wir so ein paar Varianten, die dann entsprechend aufgebaut werden. Und ja, da kann man jetzt ein schönes Design ja dann überlegen. Das machen wir gerade, wo man dann entsprechend eben auch ganz viel misst im Bereich Biodiversität.
Mhm. Das ist super spannend. Ist das einmalig bisher? Gibt es solche ähnliche
Anlagen? Ja, also das ist die erste Anlage, die es gibt. Dazu haben wir auch eine Forschungsgruppe, MoorPV, die ist in Schleswig-Holstein in der Nähe von Lottorf. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das sind sehr engagierte PV-Leute, die da Anlagen bauen, auch mit großem Abstand. Also da gibt es ja schon auch Unterschiede, wie man die baut, wie viel dafür Biodiversität drin sein kann oder nicht. Und da war das nicht so ganz klar, dass das ein Moor ist. Und die haben quasi die Drainagen rausgerissen. Und dann ist es immer nasser geworden, wo die Anlage stand. Und da führen wir jetzt schon Forschung durch. Aber es ist eben ein quasi zufällig wieder vernässtes, sehr flachgründiges Moor. Und jetzt gehen wir mit dieser Experimentalanlage, das ist ein neues Projekt vom Bundesforschungsministerium, was gerade am 1. Februar jetzt angefangen hat, wirklich in ein richtiges Moor sozusagen und bauen dort gezielt die Anlage rein.
Ja, toll. Das ist, ich arbeite ja auch experimentell, finde ich sehr spannend, diese Ansätze, ja. Mhm. Jetzt sind wir so ganz grob mal einmal durch deinen Lebenslauf durchgehuscht. Irgendwie gibt es sicherlich noch viel mehr dazu zu sagen. Du hast letztes Jahr auch die Auszeichnung einer der wahrscheinlich best dotierten Umweltpreise in Europa gewonnen. Du bist damit ausgezeichnet worden für dein Engagement im Bereich Moore. Und zwar den Deutschen Umweltpreis wird verliehen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Hatte das für dich irgendwelche Auswirkungen, wie es danach irgendwie noch mal medial weiterging? Hat das nochmal irgendwie zu noch mehr Aufmerksamkeit geführt oder was waren für dich so die Highlights nach so einem Preisverleih?
Naja, erstmal war es schon eine große Überraschung. Es ist ja auch eine tolle Reihe von Menschen, mit denen man da jetzt so ein Stück weit in eine Reihe steht. Es ist eine Riesenfeier gewesen in Mainz. Das ist dann schon eine sehr große Bühne mit sehr viel Aufmerksamkeit und mit Bundespräsidenten und mit, das macht man dann auch nicht alle Tage. Und sich auch zu überlegen, wie kann man da so ein Thema rüberbringen? Wie kann man was darüber gut erzählen dann an so einer Stelle auch? Und ich habe relativ früh eine Idee gehabt, die wir dann auch sehr schön umsetzen konnten. Eine Kollegin von mir hat eine Moorpflanze ausgegraben, aber wir haben ganz viele Moorpflanzen vorher schon zusammen ausgegraben, weil wir sehr viel Feldarbeit zusammen gemacht haben, aber die hat sie dann ausgegraben. Und dann haben wir die quasi auf so einem schwarzen Hintergrund, also die Wurzeln ausgewaschen und dann ist die auch im schwarzen Hintergrund und man sieht oben so die grünen Blätter und dann ganz, ganz viele weiß-gelbliche Wurzeln unten drunter, um mal eben zu zeigen, was wir immer alles nicht sehen, was die Pflanzen eben so viel an Wurzelbiomasse noch haben. Und das hatten wir dann quasi auf so einem Rahmen, wie auf so einer Staffelei stehen. Und eine andere Kollegin hat da diese Pflanze da von Greifswald nach Mainz irgendwie transportiert und da aufgebaut. Das war alles natürlich ganz aufregend. Und ich hatte auch den Seggenrohrsänger mit auf der Bühne. Und das war so ein bisschen dann noch etwas hektisch, weil am Abend vorher bei der Generalprobe habe ich dann gemerkt, dass die letzte Tonaufnahme des letzten singenden Seggenrohrsängers in Deutschland dabei. Die hat ein Kollege vom Naturkundemuseum in Berlin, vom Tierstimmenarchiv gemacht. Und dann hatten sie aber irgendwie nur geschafft, dass wir diesen Gesang von dem letzten Seggenrohrsänger haben und ein Video von einem anderen Vogel. Und das ging überhaupt nicht. Also da sang dann ein Vogel, aber man hörte den. Also das kriegt ein Mensch auch mit, dass das irgendwie schlecht synchronisiert irgendwie. Und da dachte ich, nee, also das geht nun nicht. Und ich hatte zum Glück noch Videomaterial von einem litauischen Kollegen auf dem Rechner mit dann eben nicht einem letzten deutschen, aber einem singenden litauischen Seggenrohrsänger. Und der war dann deutlich schöner, den haben wir noch ausgetauscht.
Okay.
Und an sich, deine Frage war ja auch so ein bisschen, was sich danach verändert hat. Also es war ganz klar, weil es ist erstmal eine große mediale Welle und ich mache das gerne. Ich mache auch gerne Beiträge und tausche mich mit JournalistInnen aus und guck irgendwie, was da vielleicht gut passen könnte. Und es hat aber jetzt dann auch schon nach einer Weile wieder abgeflacht. Das ist auch ganz gut, weil sonst kommt man dann auch sozusagen gar nicht mehr zu der anderen Arbeit, die man auch hat.
Hm. Ja. Du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, da saßen Bundespräsidenten, zumindest
der eine
aktuelle. Ja. Genau, das führt uns so ein bisschen zu deiner politischen Arbeit vielleicht auch. Du bist nämlich seit 2023, glaube ich, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, Mitglied oder bist berufen worden in den Rat für nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, das sind die BundeskanzlerInnen, die da berufen. Ist das richtig? Bist du da von Olaf Scholz
zu berufen? Genau. Und da hatten wir auch einen Termin mit ihm im Kanzleramt. Und das ist, ja, es ist so ein bisschen so ein dauerhafter Kampf auch, ob man diesen Beirat da, also dass der da weiter quasi am Kanzleramt auch angesiedelt ist. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Wertschätzung für so ein Thema. Also wo packen wir das jetzt hin, dass wir nachhaltig werden wollen? Irgendwo an irgendeine ganz hintere Behörde? Oder sagen wir, nee, das muss am Kanzleramt sein? Und natürlich auch, weil es so ein Querschnittsthema ist. Also es wäre total falsch, das in einem Fachministerium zu verorten, weil es ja alle Ressorts betrifft. Und insofern hoffe ich, dass das auch in dieser Legislatur so bleiben wird. Und wir versuchen da viele Möglichkeiten zu nutzen. Wir hatten in der Tat wirklich jetzt auch eine Arbeitsgruppe in dieser Legislatur zum Thema Artenvielfalt als einem Thema, was einfach wirklich einen großen Handlungsbedarf auch hat. Und sind jetzt gerade dabei, für das letzte Jahr eben auch zu planen, was wir noch so machen, für Themen aufgreifen. Und dann wird man sehen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass der Rat auf jeden Fall weiter existiert. Wir haben eine ganze Menge an unterschiedlichen Beiräten und den RNE halte ich aber dafür schon für sehr besonders auch.
Ja. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht eure Funktion in diesem Rat aus? Wie sieht tatsächlich so diese Arbeit aus und was für Einflüsse kann eure Arbeit haben?
Ja, also grundsätzlich ist für so eine Ratsarbeit schon immer sehr wichtig, dass man gemeinsame Ergebnisse erzielt. Also ein ganzer Teil der Zeit ist, sich auszutauschen und eben auch zu bestimmten Themen zu gucken, haben wir da so gemeinsamen Grund, wo wir irgendwie was Gemeinsames machen können. Denn der Rat ist ja heterogen. Das sind ja Menschen mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund. Ich sag mal, Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, eine Vertreterin vom BUND, die Hauptgeschäftsführerin des BDI. Also das ist eine breite Mischung. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt eine Geschäftsstelle, die die Arbeit dann eben auch strukturiert. Und dann haben wir eben so Unterarbeitsgruppen gebildet. Und letztlich unterstützt dann die Geschäftsstelle auch diesen Weg davon, dass man von der Idee hin wirklich dazu kommt, dass man einen ersten Entwurf macht, dann an diesem Entwurf gearbeitet wird, der bereinigt wird und man dann auch überlegt, was für ein Produkt entsteht jetzt. Üblicherweise machen solche Räte oft Stellungnahmen und die werden dann irgendwo übergeben oder veröffentlicht und dann ein paar Wochen später war es das auch wieder. Also es ist leider schon so, dass viel von diesen Dingen produziert werden und die Frage, wie dringt man eigentlich durch oder wie wirksam ist das dann, die kann man nicht so einfach beantworten, aber es ist oft so, dass man leider wohl feststellen muss, die Wirksamkeit ist jetzt nicht besonders groß. Und deswegen ist durchaus auch ein wichtiger Punkt, dann zu überlegen, was kann man zu welchem Zeitpunkt wirklich gut machen, welche Medien möchten vielleicht irgendwie auch irgendeine knackige Botschaft irgendwie aufgreifen, die so ein Rat produzieren kann. Oder welche neuen Formate sind vielleicht auch gut denkbar? Und das entwickelt sich auch weiter. Das ist sicherlich nicht immer so eine klassische Stellungnahme, sondern vielleicht ist es auch ein Podcast oder ein anderes Format.
Wie schaffst du das, so für dich die Balance zu halten? Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr zeitintensiv ist zwischen deinen ganzen verschiedenen Aufgaben. Und wie wichtig findest du das als Wissenschaftlerin, aktiv zu sein, zum Beispiel in der Politik?
Also ich finde es sehr wichtig. Letztlich finde ich es auch, ich meine, ein Privileg. Man ist jetzt irgendwie super ausgebildet, man hat irgendwie bestimmtes Wissen und ich finde es schon eine gewisse Verpflichtung auch, sich dann in der Gesellschaft einzubringen. Das kann aber an verschiedenen Punkten sein. Also das, da muss nicht jeder sozusagen in der Bundespolitik unterwegs sein. Das kann man auch sehr gut in der Landespolitik oder in der Kommunalpolitik machen. Aber ein Stück weit schon über seinen eigenen direkten Arbeitsbereich hinaus auch sich damit zu beschäftigen. Ja, also überspitzt gesagt, das Aussterben des Seggenrohrsängers sozusagen best dokumentiert zu publizieren und dann irgendwie mir das nächste Thema zu suchen. Also das wäre zumindest nicht so meine Haltung. Und insofern, die Balance zu finden, ist in der Tat schwierig. Also das ist letztlich auch was, das war mir früher auch nicht so klar, aber die Arbeit in all diesen Beiräten ist in sehr vielen Fällen unbezahlt. Das heißt, man verbringt dann viele Stunden am Tag in einem zusätzlichen Beirat, dann kommt ja für einen Wissenschaftler noch dazu, man darf Publikationen reviewen für die Journals, man ist in Gremien und darf Forschungsanträge irgendwie begutachten und das ganze Wissenschaftssystem braucht das ja letztlich auch, dass es Menschen gibt, die das machen.
Am besten schreibst du auch noch ein paar selber, ne?
Ein paar selber darf man auch noch schreiben. Natürlich die ganze Zeit High-Ranking Publications, damit man irgendwie da auch an seinem entsprechenden Indizes irgendwie arbeitet. Und aber natürlich auch die eigenen Forschungsteam noch immer noch so weitertragen und Leute betreuen, begutachten. Also es ist ein riesen Strauß von Aufgaben. Und also ich will es wirklich nicht im Sinne eines Beklagens sagen, weil ich die Dinge sehr gerne mache. Aber es ist schon zumindest, dann finde ich es auch was sehr Wichtiges, das machen wir am Greifswald-Moor-Zentrum auch schon seit Längerem, dass wir ein bisschen auch versuchen, eine Art Coaching anzubieten, Trainings anzubieten, Work-Life-Balance, digitaler Stress, wie kann man mit sowas umgehen, weil man kann sich natürlich auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut in totale Stresssituationen reinballern und da auch vielleicht alleine nicht mehr rauskommen.
Ja. Du hast es jetzt schon angesprochen, ihr habt auch seid viel mit Studierenden natürlich auch involviert. Das war jetzt gerade mal mein Hund.
Ich wollte gerade sagen, du hast einen Hund.
Wie schaut das aus? Also wir haben ja auch viele junge ZuhörerInnen, die vielleicht gerade darüber nachdenken, Biologie oder irgendwas Ähnliches zu studieren oder sind vielleicht auch gerade im Studium sich befindlich. Wie kann ich denn, wenn ich mich jetzt für Moore richtig interessiere und sage, boah, ey, da möchte ich gerne arbeiten, was habe ich für Möglichkeiten, bei euch reinzukommen oder vielleicht Abschlussarbeiten zu schreiben?
Ja, also im Grunde ist vom Studium her muss man jetzt nicht unbedingt Biologie studieren. Man kann auch von der Geografie aus hereinkommen. Wir haben auch mittlerweile Leute, die sind Betriebswirtschaftler, die sind Politikwissenschaftler, die sind Kommunikationswissenschaftler, die sind Juristen und beschäftigen sich mit Mooren. Also da sind ja überall Fragestellungen und ist durchaus auch so, dass da Leute gebraucht werden. Ich kann auch wirklich sagen, dass wir im Moment sehr viel Stellen ausschreiben und händeringend nach Leuten suchen. Also wir haben wirklich sehr viel auch freie Stellen. Dann gibt es natürlich ein paar Orte in Deutschland, wo eben auch viel zu Mooren gearbeitet wird. Das ist in Bayern angefangen, in Weinstephan-Triesdorf, das Peatland Science Center, die eben auch sehr, sehr aktiv sind. Wir haben ein Umfeld-Thünen-Institut in Braunschweig, viel Moorexpertise, Universität Münster macht viel zu Mooren. In Eberswalde, Hochschule für nachhaltige Entwicklung, zumindest früher auch die Humboldt-Universität. Und dann ist es natürlich, genau, also kann man sich regional orientieren, was gibt's für Möglichkeiten. Ein ganz spannender Bereich ist natürlich auch letztlich die Wasserwirtschaft. Also wir brauchen unbedingt eben auch, früher hießen die mal Meliorationsingenieure oder eben wirklich Wasserwirtschaftler, die sich mit der Haltung, mit der Steuerung von Wasser in der Landschaft auskennen. Da sind eben jetzt auch sehr, sehr viele, die in Ruhestand gehen, die in diesen Wasserbewirtschaftungsverbänden arbeiten. Und ich glaube, da kommen deutlich zu wenige nach. Und ich kann nur sagen, für uns, dass wir natürlich auch immer sehr interessiert daran sind oder Möglichkeiten versuchen zu geben für Praktika, für gemeinsame Betreuung von Arbeiten und man sich da, glaube ich, ganz gut bei uns auf den Internetseiten auch informieren kann.
Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, die relevanten Links auch zu eurem Zentrum. Ja, Thomas, ich habe noch einige Fragen, aber ich wollte dich fragen. Möchtest du erstmal was loswerden? Du schaust schon so, als wenn dir viel unter den Fingernägeln noch brennt.
Nö, eigentlich nicht. Aber
nein?
Die Frage ist, seid ihr dieses Jahr seid ihr dieses Jahr schon in Mooren unterwegs gewesen? Also ich denke, bei Franziska ist das ein bisschen wahrscheinlicher, aber habt ihr schon ein paar schöne Moorerlebnisse gehabt dieses Jahr?
Ich kann sagen, ja. Ich habe einen Kurs, den ich unterrichte, und da schauen wir uns an, was für Einflüsse Moore auf Seen haben können. Okay. Und
Moore auf Seen?
Genau, okay. Also mit dem Eintrag quasi von organischen Materialien, die rüber geschwemmt werden. Und genau, das, da haben wir hier, ist Dänemark, ich weiß nicht, vielleicht, ob du Zahlen kennst, aber so aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, hier ist wahrscheinlich noch mehr trockengelegt als in Deutschland irgendwie. Mhm. Wir haben zumindest hier auch ganz, ganz viele Seen, die einfach auch überhaupt gar nicht mehr existieren, weil wirklich ganz, ganz viel hier trockengelegt ist. Also Teile von Kopenhagen, ganze Inseln, ähnlich wie in Dubai irgendwie, sind einfach aus dem Meer entstanden. Und es ist ganz, ganz viel trockengelegt in Dänemark. Und das ist immer ein richtig tolles Erlebnis, muss ich sagen, da in dem benachbarten Moor rumzustapfen, um auf dem Weg zum See dann zu sein. Und es ist wirklich Wahnsinn, ja, wie unterschiedlich der See eben auch einfach geprägt ist von anderen Seen aufgrund dieses, ja, Moores nebenan.
Mhm.
Ja. Das wäre mein Erlebnis.
Ja, ich hatte, muss man so ein bisschen überlegen, ich bin im Winter dann doch seltener so in Mooren. Ich habe natürlich so ein bisschen so meine Haus- und Lieblingsmoore so in der Umgebung. Und ich denke, dass was jetzt am interessantesten eigentlich war, dass ich am 30. April in einem großen Moorgebiet in der Nähe von Prenzlau war, wo wir eben schon lange die Entwicklung auch verfolgen, wie sich das entwickelt, und seit einiger Zeit ein Landwirt eben angefangen hat, größere Flächen wieder zu beweiden. Das sind Flächen, die früher genutzt wurden, dann ganz lange nicht genutzt wurden, und wo er jetzt durch diese Beweidung eben geschafft hat, dass die einfach eine sehr interessante Vegetationsstruktur haben, da viele Vogelarten eben auch jetzt wiedergekommen sind. Und ist einfach dann sehr beeindruckend, wenn so ein Moor sich dadurch, dass eine Bewirtschaftung auch eben wieder stattfindet, dann so verändert. Und wenn es dann auch noch ein junger Landwirt ist, der sagt, er will hier irgendwie weitermachen und da für sich auch eine Perspektive sieht, ist das natürlich ein sehr schönes Moorerlebnis.
Toll, ja, sehr motivierend bestimmt.
Ja.
Ja, ich genieße auf jeden Fall auch immer die Spaziergänge in den größeren Mooren, die so in NRW dann teilweise irgendwie da sind, aber manchmal sind es ja auch die ganz kleinen Gewässerkörper, die dann irgendwie noch spannend sind, und die können ja manchmal einen Quadratmeter winzig irgendwo sein, dass da irgendwelche Torfmoose noch oberflächlich sind. Und ich bin gerade in NRW unterwegs gewesen, jetzt am Niederrhein, und habe Formica fusca gesucht, Formica picea, so eine kleine Moorameise. Und die andere Art spielt jetzt auch eine Rolle, die ich gerade genannt habe. Bei uns ist nämlich die Schwierigkeit, dass die nur noch reliktartig in ganz wenigen Stellen vorkam. In Norddeutschland und so im Nordosten ist die ein bisschen häufiger noch eigentlich vorhanden. Die ist auch auf Sonnentau angewiesen, so in ihrem Lebenszyklus. Und hier ist es halt so, dass das nur noch Relikte waren, die wahrscheinlich weg sind am Niederrhein. Ich habe noch nicht alle Stellen durch, bin dann nochmal da, weil durch dieses Trockenfallen bei diesen extrem dürren Sommern, wo dann oberflächlich wirklich viel abtrocknet und sehr viel eingeht auch, dringt nämlich diese Formica fusca, die relativ häufig ist überall, so eine Wegameise quasi auch unter den Waldameisen, die auch nur Nester in der Erde und sowas anlegt, also nicht Hügel baut oder so. Und die verdrängt die scheinbar in irgendeiner Form, weil die dringt plötzlich in Moore vor, wo sie vorher nicht auftauchte, und dann ist die Picea einfach weg irgendwie. Und das beobachten wir gerade an so ein paar Stellen, und da bin ich jetzt irgendwie dran. Und als ich jetzt gerade auch beim NDR war, auch Teile von vor ein paar Wochen, da hatte ich mir zumindest auch noch mal ein paar Moore in Norddeutschland angeguckt. Das ist immer was ganz anderes als hier in NRW, muss ich sagen.
Das glaube ich, ja.
Wirklich Wahnsinn. Und da war es auch so, dass ich mir da so ein paar spezielle Moorameisen irgendwie mal angesehen habe, um die zu dokumentieren. War auf der Suche nach den seltensten Ameisen Deutschlands quasi. Und eine dürfte ich auch sehen, da hatte ich mich sehr gefreut. Genau, aber ich finde das wirklich immer sehr schön und kann nur empfehlen, wirklich einfach diese Landschaften vor Ort zu genießen und auch einfach mal aufzusuchen und auf sich wirken zu lassen, Und ich finde, das hat auch überall irgendwie was. Also ich bin zwar im Sommer der viel geplagte von Mücken und die fliegen mich immer ganz besonders gut an, also die Stechmücken. Ich locke die von jeder Ecke irgendwie raus und bin aber dafür die Person, die anderen Personen von Mücken frei hält irgendwie. Also das heißt, ich opfere mich selbst quasi auf.
Thomas.
Es sind wirklich einfach immer schöne Erlebnisse, ja. Genau.
Jetzt ist es gerade schon thematisiert worden, weil Thomas sagte, das ist dann was ganz anderes, wenn ich in Norddeutschland bin. Wir sind nämlich auch gefragt worden, ist Moor eigentlich gleich Moor? Du hast vorhin auch schon mal so ein paar andere Moornamen erwähnt, Niedermoore zum Beispiel, mir aufgeschrieben. Was gibt's denn für verschiedene Moore, so ganz naiv gefragt, und ist Moor gleich Moor?
Also die ganz einfache Teilung wäre ja sozusagen erstmal Hochmoor und Niedermoor. Das kennen vielleicht einige, und bei Hochmoor fällt einem dann vielleicht schon das Torfmoos ein, beziehungsweise die vielen unterschiedlichen Torfmoose, die so ganz viele schillernde Farben auch haben können. Und das sind ja eben so offene, manchmal so nach oben gewölbte Flächen, die eben entsprechend mit Moosen bedeckt sind, vielleicht so ein paar kleine Kieferchen noch drin wachsen, ein paar kleine Birken. Und das Besondere bei den Hochmooren ist eben, dass sie quasi nicht mehr mit dem Grundwasser im Zusammenhang sind, sondern vollständig vom Niederschlag gespeist werden. Und bei den Niedermooren wird dann so oft so gerne gesagt, die werden aus dem Grundwasser gespeist. Ja, aber da regnet es natürlich auch. Also da ist es die Kombination, da gibt es Niederschlag und es gibt das Grundwasser. Aber durch diesen Bezug zum Grundwasser haben sie eben auch andere Nährstoff- und Säure-Base-Verhältnisse. Also sie sind in der Regel nicht so sauer, sondern eher basenreich, vielleicht sogar kalkreich. Sie sind nährstoffreicher als die meisten Hochmoore, gibt aber auch sehr arme Niedermoore. Und da ist die Vegetation dann wiederum ganz anders. Das sind meistens Gräser, hohe Gräser, die können so einen halben Meter hoch sein. Und wir haben ja auch eine Moorbaumart, die Erle, die eben auch in diesen Niedermooren typisch sein kann und sogar total hohe Raten von Kohlenstofffestlegung in diesen Erlenbruchwaldtorfen dann machen kann. Und wenn man es jetzt ein bisschen genauer wissen will, dann guckt man halt, eigentlich finde ich sinnvollerweise vor allem auf die Wasserspeisung der Moore. Denn das ist so das A und O, wo kommt das Wasser her? Und da gibt es einen bunten Strauß von verschiedenen, die nennen wir dann hydrogenetische Moortypen, also sozusagen von der Genese her, von wo kam das Wasser her. Das können dann Versumpfungsmoore, Verlandungsmoore, Überflutungsmoore sein. Durchströmungsmoore haben wir, in denen das Wasser quasi so seitlich durchfließt. Wir haben Kesselmoore. Also es gibt dann eine ganze Menge an solchen, ja, ein Stück weit auch beschreibenden Moorkategorien und Klassen. Man kann sie natürlich auch nach der Vegetation gliedern. Das wird ja dann auch häufig gemacht. Alle Möglichkeiten, die man noch sich so ausdenken kann. Am Ende muss man immer fragen, wozu teilt man sie in Typen ein? Und und klar ist natürlich auch, viele Moortypen können miteinander verbunden sein. Also zum Beispiel das Moor, was auf dem Cover von dem Buch, über das wir schon gesprochen haben, ist, das sind quasi drei Moortypen in einem. Also das war zuerst so ein Versumpfungsmoor, dann ist dort ein Durchströmungsmoor drauf entstanden. Und dieses Durchströmungsmoor ist immer weiter in die Höhe gewachsen. Und dann konnten sich hochmoorartige Bereiche darauf noch bilden, die dann eben so weit über dem Grundwasser waren, dass sie dann nicht mehr im Zusammenhang damit waren. Und andersrum ist es eben auch so, durch die Entwässerung der Moore, indem wir quasi diese Moorentwicklung dann abbrechen und so ein Reset machen, indem wir oben den Torf abgraben, kommt dann ja auch der Torf von unten wieder vor. Also es kann auch sein, dass wir ein Hochmoor haben, wo Torf abgebaut wurde und da guckt jetzt das Niedermoor wieder unten raus. Und wenn wir das jetzt wieder vernässen, kriegen wir natürlich nicht so ein schickes Hochmoor wieder. Also ganz wichtig ist sich einfach die Entwicklung von so einem Moor anzugucken, und wenn man da wirklich dann reingehen will, natürlich dann schon auch eine solide Ausbildung sozusagen zu suchen, also genau diese Dinge auch mal gemacht zu haben, Moorbohrungen, wie hat sich der Torf dann eben entwickelt, woraus besteht der, und sich all diese Sachen anzugucken. Wir bieten auch Moor- und Torfkurse bei uns an, auch zum Teil für Leute in Behörden oder in Planungsbüros, die da Interesse haben, aber das deckt bei Weitem nicht das ganze Interesse daran eigentlich ab, was es bundesweit gibt.
Das ist ja auch nochmal eine tolle Empfehlung, dass man das bei euch machen kann.
Ja, ich habe noch eine Frage, wo ich nicht weiß, ob es da so Insights für dich gab im Laufe deiner Karriere jetzt auch irgendwie und der Zusammenarbeit mit anderen Personen. Ich selbst bin ja quasi erst geboren in dem Jahr, als quasi die Wende kam und letztlich die DDR letztlich fusionierte mit der BRD. Gab es irgendwie, du wirst ja auch noch nicht allzu alt damals gewesen sein und noch lange nicht im Studienalter, aber du hast ja wahrscheinlich noch ein paar Menschen mitbekommen, die in irgendeiner Form vielleicht schon in der Moorforschung oder im Moorschutz aktiv waren. Gab es damals Ansätze, die irgendwie besonders spannend auch schon waren? Was waren so frühere Ansätze? Und vor allem, gab es irgendwie was, was bei der Fusionierung verloren gegangen ist, so als Naturschutzansatz, der vielleicht eigentlich in der DDR ganz gut funktioniert hatte und durch die Zusammenlegung mit dem Bundesnaturschutzgesetz, also die Neugründung des Bundesnaturschutzgesetzes, was da so entstanden ist, hast du da irgendwie Einblicke oder Geschichten gehört, Anekdoten zumindest irgendwie?
Also dadurch, dass ich mich in der DDR eigentlich nie mit Mooren wirklich beschäftigt habe, kann ich da auch so viel dann, glaube ich, gar nicht sagen. Es war natürlich eine Zeit, wo jetzt Leute, die sehr weitsichtig darauf geguckt haben, wie eben Michael Sukow, der bei uns in Greifswald hier auch den Studiengang gegründet hat, den ich dann studieren konnte, ja, sich quasi dann gegen den gesellschaftlichen Trend, Moore zu entwässern, auch eingesetzt hat und auch einsetzen konnte. Also das hat schon auch in einer DDR funktioniert, dass Leute ja vielleicht eine gewisse Nische gesucht haben oder auch an bestimmten Fällen. Also es gibt einfach gezielt auch Moore, die dann nicht entwässert wurden, weil sich Leute dafür eingesetzt haben, dass das nicht gemacht wurde. Und an sich war der Trend aber, und das ist, glaube ich, dann auch eine Sache, die wirklich dann auch erst nach der Wende stärker in die Breite wieder gekommen ist. Ich glaube, der Naturschutz ist ja lange davon geprägt worden, dass man Schutzgebiete schafft und die Nutzung beendet und sozusagen da keine Nutzung mehr ist und dann in den Schutzgebieten entsprechend da strenge Verordnungen gemacht werden und dann sich Natur wieder erholen kann. Und die Überlegung, dass man eigentlich das Ganze stärker mit Landnutzung auch zusammendenken könnte und dass wir auch Tierarten haben wie der Seggenrohrsänger, der eben natürlich früher ohne Menschen vorgekommen ist, sonst hätte die Art sich ja nicht entwickeln können. Aber heutzutage in den nährstoffreichen und angereicherten Landschaften, die wir haben, kommt der nicht mehr alleine klar, wenn die Flächen nicht gemäht werden. Also das ist ja auch ein bisschen die Krux bei der Art, dass die Moorflächen, er braucht nicht nur ein nasses Moor, sondern auch noch in den meisten Fällen eins, was einmal im Jahr gemäht wird. Denn sonst entsteht eine ganz dichte Vegetation und es ist eben eine Vogelart, die quasi durch die Pflanzen klettert, dort Nahrung sucht. Also der fliegt jetzt nicht oben drüber und frisst irgendwie in der Luft, sondern der bewegt sich kletternd eben durch die Pflanzen, hat dafür ganz spezielle Anpassungen auch. Mit seinen Füßen kann er das ganz hervorragend machen. Und das geht dann eben irgendwann nicht mehr. Und den Untersuchungen, die ich gemacht habe, konnte ich auch zeigen, dass in diesen dichteren, verfilzten Moorflächen dann eben auch weniger Insekten sind. Also durch dieses Mähen kommen mehr Blütenpflanzen beispielsweise. Und man hat zum Beispiel so manchmal so mehr Ränder in der Landschaft, dass so Maatkanten sind oder so. Die haben super gerne dort dann entsprechend Futter gesucht für ihre Jungvögel. Und insofern kommt dann eben noch dieses Mähen dazu. Und das waren so Ansätze, die damals, glaube ich, noch nicht so sehr verbreitet waren. Was man heute retrospektiv vielleicht sagen würde, dass es manchmal einfach in der Landnutzung Dinge gemacht wurden, die man heute künstlich wieder versucht irgendwie herzustellen, dass es ein größeres Mosaik in der Landschaft gab, dass es nicht bis in die letzte Ecke alles genutzt wurde, sondern dass es hier und da immer mal wieder Bereiche gab, da hat man nicht nochmal hingefahren, dass eben nicht Flächen bis auf den letzten Quadratzentimeter genutzt und vielleicht eben auch übernutzt werden. Das sind natürlich so Sachen, die nehme ich schon auch in Ostdeutschland in der Landschaft wahr, dass die eigentlich zum Teil sogar immer noch zunehmen. Und wenn man dann mal irgendwie nach NRW fährt oder so, dann kriegt man so eine Vorstellung, wie es dann irgendwann aussehen könnte.
Absolut. Ja, ich finde nämlich das immer ganz spannend, so diesen Blick in die Zusammenlegungszeit, weil da, glaube ich, sehr viel einfach überrumpelt wurde und ganz pragmatisch so die Gesetze so zusammengeführt worden sind irgendwie zum damaligen Zeitpunkt. Und ich das auch interessant finde, einfach bis heute diese Dinge, die man in der Landwirtschaft ja eben noch ganz, ganz stark sieht eben auch. Also das heißt auch, wie Landwirtschaft strukturiert ist irgendwie. Da sieht man ja einfach, dass im Prinzip auf den Flächen der damaligen DDR dann eigentlich bis heute komplett andere Betriebsstrukturen herrschen und so, und dass da im Naturschutz teilweise ganz andere Dinge möglich sind. Also insbesondere auch, was so den Erhalt von so Steppenarten angeht, die auf Folgelandschaften irgendwie noch vorkommen, die ackermäßig genutzt sind. Beim Seggenrohrsänger, das klingt gerade auch so ein bisschen so, als ob das so ein Vogel ist, dem so ein paar Großherbivoren ganz gut tun würden im Lebensraum, oder? Also, gibt's da Theorien, dass der historisch solche Landschaften besiedelt hat, die eben auch mit Großherbivoren, in irgendeiner Form besiedelt waren?
Es gibt halt relativ wenig Beispiele, wo langfristig eine Population in beweideten Flächen irgendwie die gab. Oft war das so, waren das so Beispiele, also auch entlang der Ostseeküste, wo zeitweise dann, wenn so Fersen aufgetrieben wurden oder sowas, dann eben sehr starker Beweidungsdruck war, dann gab es mal eine Zeit lang dann ganz viele, dann wurde sowas wieder aufgelichtet, aber so langfristig haben wir nicht so viele Nachweise, aber es muss nicht heißen, dass es das nicht trotzdem gibt, also dass das nicht trotzdem so sein kann, dass das ein ganz wichtiger, dass das eine wichtige Option ist. Es ist eben so, dass sie einen sehr großen Raumanspruch wohl haben. Also die guten Gebiete, die sind alle mindestens 200 Hektar groß und dann relativ monoton und ähnlich. Und das ist dann jetzt auch, also eigentlich schaffen ja dann eben Herbivoren mehr Struktur. Und ja, also ich kann erstmal nur sagen, dass das zumindest nicht typisch ist für die guten Flächen, die wir jetzt noch kennen. Vielleicht sind das aber auch einfach nur die letzten, die übrig geblieben sind. Und der Effekt ist doch auch größer, als wir es denken.
Vielleicht kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Es gibt aber auch noch definitiv ein aktuelles Forschungsprojekt, wir sind schon wieder beim Seckenrohr Sänger angekommen. Da geht es auch nochmal drum, ist ein europäisches Projekt, glaube ich, Life for Aquatic Warbler. Magst du da noch uns erzählen, worum es sich dabei handelt und was genau ihr da macht und wie du da involviert bist?
Beim Seckenrohrsänger ist es ja so, dass wir jetzt viel versucht haben, die Lebensräume besser zu machen. Also zu verstehen, was braucht er wahrscheinlich und sie natürlich auch, das Weibchen umso mehr. Und wie könnte man solche Flächen wieder so managen, gestalten, dass diese Vogelart überleben kann bei uns. Und ein Ansatz, den man dann natürlich wählen kann, wenn das alles nicht klappt, ist, dass man wirklich aktiv Vögel dorthin bringt in solche Flächen. Und das ist für mich persönlich auch echt next level. Also das in ganz vielerlei Hinsicht. Das hat ja auch eine ethische Seite sozusagen. Also ist das noch der gleiche Vogel, den wir da als Menschen hingebracht haben? Im Vergleich zu einem, der da von sich aus irgendwie erscheinen würde. Und ich habe Menschen erlebt, mit denen stand ich im Moor. Und wir sehen dann erst einen Seckenrohrsänger und sehen an der Ringkombination oder so, das ist einer von denen, die wir ausgewildert haben. Und die Person ist erschüttert und sagt, das ist nicht für mich das Gleiche sozusagen. Das ist was anderes. Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, machen wir es vielleicht dann trotzdem, weil wir sonst das Moor still ist abends, weil gar kein Seckenrohrsänger mehr singt. Und ich bin sehr froh, dass wir seit ein paar Jahren sehr aktive Naturschützer und Biologen und Ornithologen haben, vor allem aus Litauen, die gesagt haben, ja, wir wollen in unseren litauischen Mooren die Art unterstützen und in einer ganz tollen Zusammenarbeit mit Belarus dann das erste Mal angefangen haben, eine Translokation zu machen. Also das ist so ein Fachbegriff für, man entnimmt irgendwo in dem einen Gebiet Tiere, schafft die dann in ein anderes und sorgt dafür, dass sie es da gut haben und da leben können. Und das ist bei den Seckenrohrsängern natürlich schon sehr spannend. Also man muss erstmal Nester finden. Das klingt jetzt noch nicht so schwierig, aber wenn man mal in so einem monotonen 200 Hektar Seckenbestand drin steht und weiß, dass die Weibchen nicht singen, sondern nur irgendwo rumhocken am Boden und mal kurz so ein bisschen auffliegen, um dann irgendwie Futter zu sammeln, das sind ganz wenige Menschen, die das gut können. Also eine Kollegin von mir, Justina Kubatska, die ist wahrscheinlich die Frau weltweit, die am meisten Seckenrohrsängernester schon gefunden hat. Und ich kann das nicht. Ich habe größten Respekt. Ich bin zu ungeduldig, glaube ich. Also man muss halt schon lange mit dem Fernglas erstmal gucken und sich da eingucken. Und dann hat man diese Nester, dann guckt man, wie alt sind die Vögel, dass sie schon alt genug sind, dass sie das jetzt sozusagen ertragen können, aber auch noch nicht so alt, dass sie das Nest verlassen würden. Dann rennen sie ja sozusagen dann schon mal raus. Und dann kann man das Nest mitnehmen und dann beginnt schon eine Phase von extremer Sorgfalt für die Tiere, weil solche jungen Singvögel, die werden im Grunde fast around the clock gefüttert. Also die haben einen riesigen Umsatz vom Stoffwechsel her, muss die ganze Zeit frisches Futter haben. Das ist ja auch für die Altvögel dann eben was besonders Aufwendiges, die ganze Zeit Futter ranzuholen. Und insofern haben wir dann in den Projekten kleine Futterküchen und dann wird da die ganze Zeit Futter zubereitet und das sind dann eben auch lebende Tiere ja zum Teil, die gefangen werden. Das ist dann wieder der Punkt, wo Insekten zum Vogelfutter werden, Thomas. Und ja, das ist jetzt erfolgreich gemacht worden. Das war am Anfang sehr, sehr erfolgreich. Wir haben das auch im letzten Jahr gerade publiziert, also mit einer total hohen Rückkehrrate aus Afrika, die höher war, als sie natürlicherweise sogar ist, weil im besten Falle sind die Vögel dann sehr fit, die man dann entlässt. Und man entlässt sie eben in dem neuen Moor. Und dann sind sie in einem Alter, in diesem quasi neuen Moor, wo sie auf einen Ort geprägt werden. Und das weiß man durch solche Orientierungsexperimente auch bei Vögeln. Sie orientieren sich ja am Magnetfeld und können dann aber eben dahin zurückkommen, wo sie mal losgeflogen sind. Und es hat eben wirklich geklappt, dass die dann von dem neuen litauischen Moor nach Westafrika geflogen sind und wieder zurückgekommen sind. Und wir haben das jetzt in den letzten Jahren weitergeführt. Da war die Erfolgsquote nicht in allen Fällen so groß. Und es zeigt sich schon auch, es ist das muss man über mehrere Jahre machen. Das ist eben leider auch nicht damit getan, dass man das ein, zwei Mal macht und dann peng, sind sie wieder da und reproduzieren sich, weil man auch jedes Mal in einem Moor natürlich nicht hunderte Nester entnehmen kann, sondern das in einer kleinen Anzahl macht. Erfordert extrem viel Commitment von den Menschen, die das machen. Also der mich schon am stärksten beeindruckende Kollege aus Belarus, der zeltet dann neben den Vögeln, wenn die in den Volieren sind. Er ist Tag und Nacht bei den Vögeln. Und das Grundprinzip der Kollegen auch in Litauen war dann immer, es gibt einen Caretaker, der ist sozusagen nur für die Vögel da. Und dann gibt's einen Caretaker of the Caretaker, das ist ein anderer Mensch, der ist nur für den ersten Caretaker da, damit der an nichts anderes denken muss als an seine Vögel. Der muss nicht an, wo er Essen herbekommt, nichts denken. Das alles wird für den geregelt. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die ein bisschen illustrieren, mit was für einer Aufmerksamkeit, mit was für einer Haltung man eben auch bei so einer sensiblen Vogelart dann da rangeht. Und ja, ich hoffe sehr, dass diese Projekte insgesamt dazu beitragen werden, dass die Art sich dann doch im Verbreitungsgebiet erholt.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Muttertiere werden nicht entnommen.
Nein. Die können dann im besten Fall nochmal ein Gelege machen, weil die brüten sowieso, also machen 2 Gelege pro Jahr. Und wenn man jetzt ein Gelege entnommen hat, wenn es gut läuft, machen sie nochmal ein weiteres. Sodass im Grunde fast in der Quellpopulation sozusagen im besten Falle gar nicht eine starke Reduzierung von Vögeln.
Wie viele sind in so einem Nest drin? Wie viele Jungtiere so im Durchschnitt?
4 bis 5.
Okay, ja. Ja. Genial, wie lange läuft das Projekt noch?
Es läuft noch ziemlich lange, und zwar bis 2033, glaube ich. Das ist ein EU-Live-Projekt, was gerade gestartet ist. Und glücklicherweise werden solche Projekte jetzt auch über lange Zeiträume bewilligt, so dass man auch, ja, also diese 3-Jahres-Projekte, die man zum Teil hat, da kann man natürlich so ein Vorhaben überhaupt nicht adäquat umsetzen.
Nee, das stimmt wohl, ja. Ja.
Folgen zu können und auch die Arbeit von dir in Zukunft. Hast du noch so ein paar Tipps vielleicht für die HörerInnen, was sie sich ansehen können? Entweder an Link-Tipps oder von Institutionen, was man verfolgen kann. Also ein Rat für nachhaltige Entwicklung, den kann man ja beispielsweise online verfolgen und bekommt dann letztlich auch eine Übersicht über die Projekte, die abgeschlossen sind, oder Pressemitteilungen, sodass man da ein bisschen was erfährt. Wie sieht das jetzt bei der Moorforschung aus?
Ja, also wir versuchen über ein Informationsportal, was wir eben auch pflegen, das heißt moorwissen.de, da viel Wissen bereitzuhalten. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer ein bisschen genauer reingucken will. Wir haben, ich glaube, vor 2 Jahren den Mooratlas gemacht. Das ist eine sehr schöne Publikation. Es gibt ja auch so den Insektenatlas, fällt mir dann gleich ein, und verschiedene andere, Atlas der Arbeit und so weiter und so fort. Und da sind immer quasi Infografiken mit Text kombiniert, und die Infografiken sind dann auch alle frei nutzbar unter Creative Commons, kann sich jeder runterladen, nutzen, und den haben wir auf Deutsch und Englisch auch publiziert. Also den kann ich empfehlen, und natürlich haben wir dann auf der Website des Greifswald-Moor-Zentrums auch noch einiges. Wir haben eine eigene Schriftenreihe, wo wir so gezielt neue Sachen, die vielleicht gerade interessant sind oder neu sind, eben auch beschreiben. Und wir haben Informationspapiere, die aktuell politische Themen aufgreifen. Also sei es in Bezug auf die gemeinsame Agrarpolitik der EU oder in Bezug auf Photovoltaik in Mooren. Oder wir haben jetzt auch in Vorbereitung der Klimakonferenz in diesem Jahr die Moorkarte Brasiliens mal zusammengebaut und da eben auch beschrieben. Wir haben einen Doktoranden, der in Brasilien arbeitet. Wir hatten, ich glaube, 3 brasilianische, eher bodenkundliche Einrichtungen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Also das sind eben auch Sachen, wo man sich dann ganz guten Überblick verschaffen kann. Diese Informationspapiere, die haben immer so vielleicht 2, 4, 6 Seiten. Also sind auch kurz und knapp und, glaube ich, ganz gut sich zu erschließen.
Sehr gut. Vielen Dank für die Tipps.
Genau. Und ich hätte noch eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt, und zwar auch mit so ein bisschen Erfahrung, vor allem auch mit so einer Ratsarbeit und vielleicht auch mit Politikberatung. Ich merke, dass viele von den jüngeren WissenschaftlerInnen eigentlich auch die Sachen zunehmend eigentlich anfangen aufgrund von Idealen, die sie wirklich haben, dass sie sehen, sie möchten Dinge verbessern, sie möchten eben eine Datengrundlage schaffen, Wissen schaffen, Wahrheitsfindung, das spielt alles eine wichtige Rolle. Und ein wichtiger Aspekt ist ja letztlich die Wissenschaftskommunikation und vor allem auch die Politikberatung letztlich, um diese gesellschaftlichen Schnittstellen irgendwie hinzubekommen. Inwiefern hast du so mit zunehmender Verantwortlichkeit, auch jetzt so als Ratsmitglied, das Gefühl, dass das auch noch funktioniert als Wissenschaftskommunikation, und wie viele Abstriche muss man machen? Also es ist ja so schwierig, Forschungsdaten immer redlich zu vertreten und wirklich bei den Daten zu bleiben und letztlich Empfehlungen zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Ratsarbeit, das ist ja zum Schluss doch sehr konkret auch, bezieht sich das auf Empfehlungen, die ja eigentlich auch so eine Art politische Arbeit schon sind. Also dass man versucht, Akteure mitzudenken, dass man versucht, eben Herangehensweise realistisch darzustellen, um ein Szenario zu erreichen. Inwiefern gelingt das im Prinzip dir? Und gibt es da Punkte, die in der Entwicklung so waren, dass du da auch gemerkt hast, okay, ich muss das irgendwie doch anders angehen, um da voranzukommen mit den wissenschaftlichen Inhalten?
Also was wir als ziemlich rigide Grundregel haben, dass wir eben für Informationspapiere bei uns immer erstmal ein Paper machen. Und das ist natürlich zeitlich immer ganz schön schwierig. Also ein schönes Beispiel, das ist im letzten Jahr gewesen, da haben wir ein Papier gemacht zum Paludikultur und Biodiversität. Da gibt es ja viele Nachfragen und auch eine Sorge, dass wir jetzt insbesondere jetzt mit Nachfrage nach so einer Biomasse und Wirtschaftsallianzen, so ein bisschen wie beim Maisanbau, plötzlich so ein Run in der Landschaft losgeht. Alle machen jetzt irgendwie Paludibewirtschaftung und dann kommt die Biodiversität unter die Räder. Und wir haben in einem EU-Projekt haben wir ein sehr schönes kleines Paper gemacht mit einer jetzt eben auch Doktorandin von mir, wo wir eben Flächen verglichen haben. Es sind alles wiedervernässte Moore, die nicht genutzt werden, mit so mittelintensiver oder geringintensiver Paludikultur und mit intensiver Paludikultur. Und wir haben das gemacht für Vegetation, Brutvögel, Käfer, hat verschiedene Artengruppen dabei, Spinnen, ganz wichtig. Und darauf aufbauend haben wir dann dieses allgemeine deutschsprachige Informationspapier gemacht. Also das hat natürlich eben auch A, diesen Effekt der Absicherung, dass man eben jetzt auch ein Stück weit ja robustere Sachen in so einem Papier darstellt, weil ich meine, nicht jede Peer-Review-Publikation ist dadurch besser, dass sie Peer-Review publiziert ist. Es gibt auch Schrott, der zum Teil publiziert wird. Aber es ist ja erstmal so ein Sicherheitsmechanismus im Wissenschaftssystem, dass mal andere drüber geschaut haben, dass man diesen Review-Prozess hatte. Am Ende ist es auch so, dass Wissenschaft stark darüber bewertet wird, wie viel wird publiziert. Also diesen Anreiz auch erstmal zu setzen und selber auch immer wieder zu publizieren und danach solche politikrelevanten Papiere zu produzieren, finde ich sehr wichtig. Ich finde bei der Ratsarbeit, also ich bin auch immer noch mittendrin, Erfahrungen zu sammeln. Was ich merke, ist, dass man als Wissenschaftler herzlich wenig über den Politikbetrieb weiß und eigentlich so eine Druckbetankung, was machen die da eigentlich und wer macht da wann was und wann kann eigentlich sich was ändern, ist was total Wichtiges. Und das also lerne ich sehr mühselig durch mir selber zusammensuchen. Und da würde ich manchmal denken, das müsste man doch auch irgendwie durch irgendwie Trainings vielleicht auch mal irgendwie rüberbringen. Und auch wie wichtig es ist, diese letztlich auch Hierarchien zu verstehen. Also in Ministerien zum Beispiel. Es nützt überhaupt nichts, wenn auf einer Ebene irgendwie dir sagt, der findet das ganz toll und will das, wenn andere Ebenen nicht mitspielen. Und dann geht ein endloses Hin und Her zwischen den Ebenen los und man kommt nicht voran. Und genauso eben auch eben wenn man mit Abgeordneten spricht, wie kann man gute Gespräche eben auch mit Bundestagsabgeordneten zu bestimmten Themen erzeugen und vielleicht eben auch verstehen, also was ist deren Welt, wo kommen die gerade her, wo hat man da irgendwie Punkte, wo man irgendwie eine gewisse Anschlussfähigkeit hat. Also das ist was ganz Wichtiges, was man lernen muss, weil in den politischen Betrieb Wissenschaft zu kommunizieren, heißt eben einfach nicht nur in unkomplizierten Sätzen ohne Fremdwörter zu sprechen, sondern wenn du das einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt machst, verpufft das total und nicht an der richtigen Stelle und zu den richtigen Leuten. Und das ist ein beständiges Ringen und Suchen eigentlich, was man da machen kann. Und ich glaube, da wäre noch viel mehr möglich, wenn man das irgendwie vielleicht sich auch nochmal anders strukturiert oder eben vielleicht auch Wissenschaftsgemeinschaften da mehr Unterstützung oder ja eben auch Support vielleicht für Wissenschaftler anbieten. Genau. Und bei der Ratsarbeit finde ich aber auch nochmal ganz wichtig, und das ist was, das geht dann jetzt über auch deine Frage ja ein Stück weit hinaus. Ich finde, Ratsarbeit lebt davon, dass man sich nicht mit seinen eigenen Themen beschäftigt. Also wenn ich in einen Rat reingehe und sage, ich will jetzt hier die Moore voranbringen und das ist jetzt so meine Agenda hier, ich glaube, es ist weder, dass es besonders gut funktioniert, noch ist es, finde ich, wirklich so eine Ratsarbeit gut zu Ende gedacht. Und Es ist meines Erachtens viel wichtiger zu verstehen, was Themen der anderen sind, die sie einbringen können, was gemeinsame Schnittmengen sind und dann gut darin zu werden, die Themen sozusagen auch zu unterstützen, voranzubringen, weiterzuentwickeln. Und im Gegenzug findet sich jemand anderes in dem Rat, der das auch für deine Themen sozusagen macht. Und das ist ein Riesenmehrwert, der dadurch entstehen kann. Und es ist wiederum, finde ich, eher eine im besten sozusagen entweder langweilige oder sogar ein bisschen schädliche Situation, wenn jeder seine eigene Agenda in so einem Rat nur voranbringen will.
Ja. Sind so Personen in Räten auch ganz unterschiedlich einfach, wie man sich das dann so vorstellt an so einem Kreis, dass es dann doch die Leute gibt, die so ihre Punkte dann doch irgendwie ein bisschen stärker durchsetzen möchten und vielleicht noch ein Interesse haben als Leitung von einer großen Institution oder sowas. Und andere Personen, die dann auch ruhig einen Schritt zurückgehen können und sagen, ich schaue mir wirklich hier offen die Themen an von allen?
Ja, ist total breit gefasst und gibt es einfach sehr unterschiedliche. Und ich begegne schon oft diesem Typus auch sozusagen die eigenen Themen irgendwie voranbringen und schätze es dann immer mehr zusammenzuarbeiten eben mit anderen, die das weniger tun.
Ja, vielen Dank. Das war nochmal sehr spannend, fand ich. Also das sind so Einblicke, die kriegt man auch sehr selten. Genau, und ja. Ich wäre damit auf jeden Fall mit meinen Fragen auch durch für heute.
Absolut. Ja, uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen lieben Dank. Das war wirklich sehr, sehr informativ. Es war uns beiden, glaube ich, eine große Ehre und ein großes Vergnügen, dich heute hier zu haben. Ich hoffe, dass es den ZuhörerInnen gefallen hat. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen. Ja, und wir hoffen, damit jetzt mal einen Einblick in Moore und natürlich auch ein bisschen Vögel gegeben zu haben, die bisher ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also vielen lieben Dank, Franziska.
Vielen Dank euch für euer Interesse und ich hoffe, dass jeder jetzt mit viel Begeisterung eben auch mal demnächst in ein Moor geht und sich da genauer umschaut.
Sehr schön. Prima. Dann wünsche ich einen schönen Tag und alle Infos zu der heutigen Folge findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes.
Danke, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.